Gut, für heute Abend das eher ungewöhnliche Thema Erziehung im Kapitalismus. Wenn man die Fachwelt fragt, in ein Pädagogikbuch schaut oder einen Professor der Erziehungswissenschaften befragt, was Erziehung eigentlich sei, dann erhält man etwa folgende Antwort: Erziehung ist zielgerichtete und absichtsvolle Etablierung erwünschter Verhaltensweisen, Werte und Normen. Auch wenn ich jetzt noch kein kritisches Wort über die Gesellschaft gesagt habe und über die Erziehung, die für diese Gesellschaft vorbereiten will, hätte ich hier einen ersten Ansatzpunkt für eine Kritik. Denn Erziehung zu zielgerichteten, erwünschten Verhaltensweisen, das bedeutet ja immerhin, dass man andere Menschen, die jungen Menschen, die erzogen werden, auf Zwecke festlegen will. Es geht um Verhaltensweisen, nicht um solche, die das Individuum will, sondern um solche, die Gesellschaft vom Individuum will. Eine Festlegung auf Zwecke. Und dazu passt, dass, wie in diesem Zitat, das ich aus einem Pädagogikbuch habe, den jungen nachwachsenden Menschen Werte und Normen mitgeteilt werden. Das ist etwas grundsätzlich anderes, als Wissen und Urteile über die Welt zu vermitteln. Werte und Normen, das sind so hochstehende Titel etwa wie die Demokratie, die Menschenrechte. Dergleichen gilt als fraglos gültiger Wert, den man nicht begründet, sondern der gewissermaßen das einzunehmende Fundament ist für jede Begründung, die man von diesem Standpunkt aus dann tätigt. Insofern kommt dieses Zitat, die Auskunft der Erziehungswissenschaften, dem Ideal der Manipulation schon recht nah. Solche Erzieher, die junge Wesen festlegen wollen auf erwünschte Verhaltensweisen, die wollen es offenbar nicht darauf ankommen lassen, dass man junge Leute mit Wissen ausrüstet und dann lässt man sie in der Gesellschaft ihre Erfahrungen machen und dann wird sich schon zeigen, ob diese Gesellschaft für sie taugt und ob es in ihrem Urteil tauglich ist oder nicht. Würde man so an die Sache herangehen, würde sich die Festlegung der Menschen auf Zwecke vollständig erübrigen. Das würden sie dann selber tun oder sie würden es lassen und verwerfen. Wo aber Festlegung intendiert ist, da geht offenbar die Erziehungsanstalt davon aus, dass die Zustimmung fraglich ist und darauf will man es nicht ankommen lassen. Auch wenn die Eltern, von denen heute Abend die Rede ist, Erziehungswissenschaften überhaupt nicht studiert haben, also solche Verlautbarungen der Fachwelt ihrer Mehrzahl nach gar nicht kennen, sie nehmen dennoch im Prinzip diesen Standpunkt ein. Eltern sind von dem Wunsch getrieben, in der Erziehung ihr Kind zu formen, nach ihren Vorstellungen zu formen, sodass das Kind in der Gesellschaft, in der es lebt, lebenstüchtig, lebenstauglich wird. Und jeder hat da so seine eigenen Vorstellungen. Es gibt Eltern, die blicken auf ihren Nachwuchs und denken, der hat das Zeug zum gediegenen Handwerker und den schicken sie auf die Volksschule oder Realschule. Manche Eltern sind der Auffassung, ihnen sei da ein intellektueller Wurf geglückt und vielleicht hat der Nachwuchs das Zeug zum Unternehmer, dann findet er sich irgendwann in St. Gallen wieder, auf einer Elite-Uni. Und wieder andere blicken voller Stolz auf die Früchte ihrer Neigung und meinen, der hat es mehr mit dem Bauch, nicht so sehr mit dem Kopf, das ist ein sensibler Künstlertyp und dann wird er vielleicht ein Opfer der Waldorfschule. So stehen Eltern zu ihrem Nachwuchs, formen für die Lebenstauglichkeit in der Welt, in der wir leben. Und das hat am Anfang noch gar nicht die Züge des Formens an sich, sondern wenn das kleine Wesen unselbstständig ist, an Körper und Geist, dann erschöpft sich diese Fürsorge wesentlich darin, dass man dem kleinen Wesen Hilfe und Anleitung gibt beim Füttern, beim Sprechen, beim Gehen, auch manche Beschränkung loswerden muss. Man hindert garantiert Kinder daran, dass sie an die heiße Herdplatte fassen, aber nicht nur das. Man muss eben den nach Körper und Geist unfertigen, noch gar nicht entwickelten Nachwuchs unterstützen. Dann aber, wenn er langsam in die Jahre kommt und größer wird, dann nimmt eben diese Idee der Formung ihren Lauf. Und die Vorstellung, dass man einen jungen Menschen lebenstauglich macht, damit er sich erfolgreich, aber auch anständig, indem er die Regeln und Gesetze dieser Gesellschaft beherzigt, durchs Leben schlägt. Diese Vorstellung, einen jungen Menschen lebenstauglich zu machen, zieht den Blick auf dieses spezielle Leben, das in unserer Gesellschaft eigentümlich ist. Da ist den jungen Leuten vorgezeichnet, dass man sie erzieht, formt, vorbereitet auf die Schule und später dann auf den Beruf. Sowas eben ist in der Marktwirtschaft der vorgezeichnete Lebensweg von jungen Menschen. Und dafür will man die jungen Menschen tauglich machen. Und da liegt in dieser Absicht, so gut sie gemeint ist, eine erste, ich sag mal vorsichtig dazu, theoretische Fahrlässigkeit. Denn jemand, der diesen Standpunkt einnimmt, will vorbereiten für die Bewährung in einer Sache, ohne dass er die Sache zuvor überhaupt auf ihre Brauchbarkeit hin geprüft hätte. Um anzudeuten, was ich damit meine. Wenn man einmal unvoreingenommen in, sagen wir einmal, die schulische Landschaft blickt, die hier bei uns beheimatet ist, dann fällt mir als erstes die Dreigliedrigkeit auf. Viele Menschen bringen es zu einem Volksabschluss, Volksschulabschluss, eine andere Portion klimmt eine Stufe höher bis zur Realschule, dann gibt es welche, die das Gymnasium und am Ende sogar noch die Universität besuchen. So was gibt es. Und es würde bei mir die Frage aufwerfen, wenn schon alles Wissen in dieser Gesellschaft verfügbar ist, warum wird es denn nicht allen Menschen beigebracht? Warum bekommen nicht alle gleich viel Wissen? Eltern, die denselben Blick in dieselbe Welt schweifen lassen, stellen sich nicht diese Frage, sondern sie haben bereits einen Beschluss in der Tasche. Dass sie nämlich ihrem jungen Nachwuchs sagen, streng dich an und sei fleißig, damit du nicht zu den Schulverlierern gehörst. Die wissen nämlich, und da haben sie gar nicht Unrecht, was die Erfahrung angeht, wer in der Frage des Wissenserwerbs nicht weit kommt, wer also wenig Wissen vermittelt bekommt, der hat hinterher auf seinem Lebensweg die schlechteren Karten. Er muss sich mit den mieseren Jobs und einem wesentlich schlechteren Einkommen zufrieden geben, so er überhaupt eines verdient. Ich würde mir dazu denken, das ist fast wie doppelt gestraft. Jetzt wissen die Menschen schon weniger und müssen zusätzlich härter arbeiten und schlechter leben. Warum? Schauen wir in die zweite große Abteilung der Konkurrenz in dieser Gesellschaft, die sich an die Schule anschließt. Menschen, die diese Erziehungsanstalten in ihrer Gliederung durchlaufen haben, die versuchen alle, Geld zu verdienen, indem sie einen ordentlichen Beruf ergattern. Alle versuchen, diesen Erfolg anzustreben. Er gelingt vielen sehr unterschiedlich und vielen gar nicht. Es gibt Millionen von Arbeitslosen. Und auch das würde bei mir zunächst einmal noch ganz mit unvoreingenommenem Blick betrachtet eine Frage aufwerfen. Warum gibt es so viele Menschen ohne Arbeit und Einkommen, obwohl sie gesund sind, fähig sind zu arbeiten und willig sind zu arbeiten? Warum lässt man sie nicht? Eltern, die dieselbe Erfahrung machen, So ist es. Die stellen sich auf den Standpunkt, ihren Knirps zu sagen, streng dich bloß an, damit du nicht zu den Arbeitslosen gehörst. Kurzum, dieses Ziel, den kleinen Menschen fit zu machen, herzurichten für die Bewährung in dieser Welt der Konkurrenz, geht unausgesprochen von einer heiklen Voraussetzung aus. Jeder will die Konkurrenz in der Schule, später dann im Erwerbsleben, für seinen Erfolg gebrauchen und geht ganz stillschweigend deswegen davon aus, dass es dann auch dafür brauchbar sein muss, dass man damit mit seinen Erfolgsbemühungen irgendwann auch ans Ziel kommt. Das ist ein Fehler. Dieser Gedanke ist ein Fehler. Zwei Andeutungen. Die Bildung, die bei uns verabreicht wird in diesem gegliederten Schul- und Ausbildungswesen, ist ja nicht nur die Verabreichung von Wissen, sondern es ist die Herstellung von Wissensunterschieden. Jeder weiß es. Bei Kindern, bei denen sich schlechte Noten häufen, schlechte Zeugnisse am Ende häufen, bei denen ist der Beschluss klar, die werden nicht auf die weiterführenden Schulen vorrücken, sondern müssen sich mit einem Volksschulabschluss oder noch weniger begnügen. Das ist eine Merkwürdigkeit. Weil nämlich die, die auf Wissen am meisten angewiesen wären, am weitestgehenden davon ausgeschlossen werden. Warum ist es so? Das ist gar kein Betriebsunfall dieses Bildungssystems. Dass bei uns so eine Selektion vorgenommen wird, hat seinen Grund darin, dass mit dieser Bildungshierarchie eine große Masse bleibt. Bei unteren Abschlüssen, eine vergleichsweise kleine, stößt zu Eliteabschlüssen vor, dass mit dieser Bildungshierarchie eine Vorsortierung vorgenommen wird für eine Berufshierarchie, die sich anschließt. Die Geschäftswelt definiert mit ihrem Bedarf, was sie an welchen Jobs mit welcher Bezahlung zur Verfügung stellt, um es grob zu skizzieren. In dieser Welt der kapitalistischen Lohnarbeit werden vielleicht 30 oder 40 Millionen einfache Arbeiter gebraucht, die am Band stehen oder in der Verwaltung sitzen und 100.000 Chefs. Für eben diesen Proport, den ich jetzt grob skizziere, der in sich noch feiner gegliedert ist, für diesen Proport von Eliteberufen und Massefunktionären, die als einfacher Arbeitnehmer tätig werden, für diesen Proport wird ein im Prinzip entsprechender Proport des Bildungssystems hervorgebracht. Eine große Masse wenig Gebildeter und eine Elite. Dass es immer wieder Leute gibt, die in der Bildung den Aufstieg zum Abitur und zur Uni schaffen, neben den Verlierern, die es über die Hauptschule nie rausbringen, das zeigt Eltern, es geht doch. Es führt sie auf den fatalen Fehlschluss, mit entsprechender Mühe, mit entsprechender Anstrengung, hat man doch den Erfolg in der Hand. Leistung, denken sie sich, sei das Kriterium, der Grund für den Erfolg. Das stimmt nicht. Leistung ist Mittel des Erfolgs, ja, alle müssen sich anstrengen. Aber nicht Kriterium des Erfolgs. Woran sieht man es? Natürlich gibt es das, dass Kinder aus einfachen Familien, Arbeiterkinder, den Aufstieg schaffen zu Abi und Uni und am Ende vielleicht sogar Professor werden. Das gibt es. Leute aus der Unterschicht steigen auf, bildungsmäßig später im Beruf, in die Elite. Es gibt auch das Umgekehrte. Der Zahnarztsohn, der frühzeitig auf Drogen, Saufen oder Mädel umschaltet, der kann abstürzen, der schafft sein Abi nicht. Der landet am Ende irgendwo in einer Hartz-IV-Position. Beides gibt es, Aufstieg wie Abstieg. Aber die großen bildungsmäßigen Töpfe, in die solche Karrieren sortiert werden, die Töpfe der Elite wie der Masse, die bleiben quantitativ bestimmt. Wer die Füllung ausmacht, ob Arbeiterkind oder Professorenkind, ist dem Staat genauso egal wie dem Kapital. Aber dass es diese beiden großen Töpfe sind, für die sortiert wird, das ist die feststehende Voraussetzung. Es kann also nicht den Betriebsunfall dieses Systems geben, dass man alle klug und alle fleißig machen, einfach aus allen Menschen dieser Welt Chefs werden. Und wer macht dann die Arbeit? Für dieses System, in dem die Leistung der Menschen gefordert ist, weil sie von anderen benutzt wird, in diesem System erziehen Eltern für die Konkurrenztauglichkeit. Da wollen sie, dass ihr Kind den Aufstieg schafft und nicht zu den Verlierern gehört. Sodass sich doch fragt, was qualifiziert eigentlich Eltern dazu, obwohl sie weder Erziehung noch Konkurrenz studiert haben? Wieso können die das eigentlich? Was machen die da eigentlich? Und die Antwort auf die Frage ist die, dass die Eltern ihre eigene Erfahrung als Konkurrenzsubjekt, die sich selber in Schule und Beruf durchgeschlagen haben, die Maßstäbe und Einstellungen, die sie sich dabei zugelegt haben, haben einleuchten lassen, weiterreichen an ihre Kinder. Eltern sind, das einmal vorweggenommen als These für alles Folgende, Eltern sind Agenten der Konkurrenz. Aber nicht wegen der Konkurrenz, sondern aus Liebe zu ihrem Kind. Und jedes Elternpaar kennt diesen Seufzer, dass sie, zumal wenn sie aus schlechteren Verhältnissen stammen, sagen, mein Kind soll es einmal besser haben. Dafür will ich tun, was ich kann. Auch das schon ein Eingeständnis, dass die Konkurrenz, um die sich alle mühen, um ihren Erfolg abzubekommen, Millionen von Verlierern produziert. Nur deswegen gibt es den Seufzer, dass Eltern sagen, mein Kind soll es einmal besser haben. Eltern, die so reden, zählen sich ganz oder teilweise jedenfalls zu den Verlierern. Statt ein solches System zu kritisieren, stellen Eltern sich auf den Standpunkt, sie wollen für ein solches System qualifizieren, um das Kind vor den vielen in diesem System vorprogrammierten Niederlagen zu bewahren. Die Unvernunft eines solchen Systems, in dem Sieger nur werden kann, wer andere zu Verlierern macht, die Unvernunft eines solchen Systems wird ungeprüft von Erziehern als eine vernünftige Lebensgrundlage akzeptiert und zur Richtschnur ihrer erzieherischen Bemühungen gemacht. Und das sieht man der Erziehung in jedem Detail an. Und das möchte ich im Folgenden mal an ein paar Bausteinen der Erziehung vorführen. Der erste befasst sich mit dem Wollen und der kindlichen Begierde. Der zweite mit dem Wissen und der kindlichen Neugier. Und der dritte mit dem Interesse und dem jugendlichen Aufbegehren. Wie verfahren Eltern damit? Zunächst also zum Wollen und zur kindlichen Begierde. Diese kindliche Begierde ist in den ersten Wochen und Monaten ganz schlicht und definiert durch elementare Geschichten wie Brust, Schnuller, Fasse, mehr ist das nicht. Und im Verlauf der Entwicklung kommen elaborierte Bedürfnisse hinzu, die ich einmal ein wenig sortieren möchte. Da gibt es einerseits solche Bedürfnisse, die ich einmal arglos nennen möchte. In Ordnung, keiner weiteren Kritik würdig. Arglose Bedürfnisse wie solche nach einem Spielzeug, nach einem Computer und so fort. Neben solchen arglosen Bedürfnissen entdecke ich bei Kindern auch manches Schädliche. Kinder neigen zum Beispiel dazu, ich erinnere mich noch gut, aus Eis und Cola ein Vollwertmenü zu basteln. Das ist auf die Dauer nicht gut. Und neben solchen Schädlichen entdecke ich insbesondere bei dem heutigen Nachwuchs auch noch unvernünftige Bedürfnisse. Es gibt Knirpse, die unbedingt eine Dieselkappe brauchen. Eine Dieselkappe von der Modefirma Diesel. Oder, wenn sie etwas größer werden, ein Rolex-Imitat oder irgendwas dergleichen. Bei solchen Figuren entdecke ich, dass die Angabe Genussartikel geworden ist. Die Angeberei, die in unserer Welt der Konkurrenz omnipräsent ist. Die Menschen, die sich um ihren Erfolg bemühen und feststellen, es bringen nicht alle gleich weit. Die haben sich auf dieses merkwürdige Ergebnis einen Reim gemacht, und zwar einen verkehrten. Ihr Rückschluss ist, wenn sich alle um dasselbe bemühen, aber doch nicht alle erfolgreich sind, dann ist die Konkurrenz bloß die Widerspiegelung der abgestuften persönlichen Fähigkeiten und Qualitäten, die einer in sich als Mensch und Figur hat. Was einer verdient im pekuniären Sinn, zeigt, was er verdient im moralischen Sinn. So neigen die Leute dazu, ihren Erfolg zu untermauern, indem sie sich als großartige Persönlichkeit gerieren und präsentieren. Alles meine Leistung habe ich alles mir zu verdanken. Und Unterlegene neigen des Öfteren dazu, diesen Erfolg, den sie in der wirklichen Konkurrenz, in der wirklichen Welt der Konkurrenz nicht erzielen, durch alternative Veranstaltungen zu untermauern. Man will dann eben der King nicht bei der schulischen Leistung oder in der Gehaltsskala sein, sondern man will der King sein, ausweislich seiner modernen Klamotten, der Mädels, die man hat und so fort. Angabe ist auch bei jungen Leuten, die diese Welt der Konkurrenz noch gar nicht durchlaufen haben, die ihnen aber in ihrem familiären Leben durch Eltern, TV und Ähnliches täglich und stündlich begegnet, auf demselben Trip. Wenn das die Welt der Bedürfnisse der Kinder ist, dann hätten Eltern viel zu scheiden. Das Eis zum Beispiel, da würde ich sagen, ein solches Bedürfnis, das verlangt nach etwas Schädlichem. Bei der Dieselkappe oder der Rolex-Uhr, da ist nicht das Bedürfnis, da ist nicht der Artikel kritikabel, sondern das Bedürfnis nach diesem Artikel ist kritikabel. Da gäbe es viel auseinanderzuhalten. Und da entdecke ich bei den Erziehern, dass der Umgang der Eltern mit dieser Bedürfnisvielfalt ihrer Kinder ebenso Spuren dieser Konkurrenzwelt an sich hat, wie der Bedarf des Kindes selber, das sich schon in frühen Jahren als Angeber zu erkennen gibt. Was meine ich damit? Zum Ersten meine ich damit, Kritik bleibt aus, wo sie nötig wäre. Eltern in aller Regel finden nichts dabei, wenn sich ihre Kleinen wie die größten Angeber aufführen. Dass sie nichts dabei finden, ist kein großes Rätsel. In der Regel sind sie selber solche Figuren, die sich gern mal einen Audi-Sechszylinder vor die Tür stellen, damit der Nachbar so richtig ins Grübeln kommt. Die auch ihr eigenes Kind, wenn sie mal in geselliger Runde mit anderen Eltern beisammen sind, schamlos als Material der Angabe ausbeuten. Dann sagen die zum Beispiel, unserer hat bei der Geburt 3,8 Kilo gewogen und wenn der in den Sandkasten kommt, dann ist da Ruhe im Karton. So treten die auf. Kritik bleibt also aus, wo sie nötig wäre. Und umgekehrt, Kritik setzt ein, wo sie völlig deplatziert ist. Was ist gemeint? Eltern geben ihren Kindern natürlich zunächst gern, was sie so begehren. Sie lieben ja ihre Kinder. Sie möchten ja, dass sich deren Bedürfnisse entfalten. Andererseits, in sehr vielen Haushalten ist diese Gebefreudigkeit der Eltern arg begrenzt durch das knappe Budget, durch den bescheidenen Lohn, den sie nach Hause tragen. Auch das ist ein Ergebnis der Konkurrenz, nicht nur die Attitüde des Angebers. Dass man nur ein Lohneinkommen nach Hause trägt, von dem sich keine großen Sprünge machen lassen, das ist ebenfalls ein Konkurrenzresultat. Und mit dem gehen die Eltern sehr verkehrt um. Sie werden nämlich Agenten des Verzichts. Ein Begriff von der Lage macht sich eigentlich keiner. Warum reicht eigentlich das Lohneinkommen eines Menschen, der 40 Stunden arbeitet in der Woche, nicht dazu hin, die Bedürfnisse von Familie und Kind gediegen zu erfüllen? Das wäre mal zu fragen und vielleicht weist die Antwort ja in die Richtung, ja, wenn für den ganzen Reichtum der kapitalistischen Gesellschaft die Ernährung der Menschen als Lohn kalkuliert wird, die als Kost den Gewinn schmälert, dann ist doch klar, dass das knapp gehalten wird, dieses Budget. Je weniger Kosten anfallen, umso besser für den Gewinn. Das wäre eine Kritik an dieser Gesellschaft und ihrer Wirtschaftsweise. Einen solchen Begriff von der Lage, in der sie sich befinden, machen sich Eltern eigentlich nicht. Aber mein Vorwurf geht eigentlich viel weiter. Die räumen in der Regel nicht einmal ehrlich das Faktum ein. Das Faktum, dass sie nicht über hinreichend Geld verfügen. Da hätte man nämlich dem Kind zu sagen, gegen dein Bedürfnis gibt es nichts zu sagen. Aber ich habe leider nicht das Geld, um es zu finanzieren. Und deswegen musst du leider darauf verzichten. Das ist in den meisten Elternhäusern überhaupt nicht der Fall. Stattdessen wird Verzicht als Tugend gepredigt. Verzicht wird zu einer Tugend gemacht und die Begierde der Kinder zur schieren Unvernunft. Es gibt sprachliche Gewohnheiten, die sind so sehr Bestand der Alltagssprache geworden, dass es einem daran vielleicht gar nicht mehr auffällt. Aber es ist ein Fingerzeig wert. Eltern sagen zu ihren Kindern, die dies oder jenes begehren, das sie aber nicht bezahlen können. Die sagen zum Beispiel, man muss nicht immer alles haben. Jeder kennt den Satz hier im Raum. Aber man sollte auch mal darauf achten, was das für eine theoretische Fehlleistung ist, einem Kind so zu antworten. Das Kind wollte ja nicht alles. Das Kind wollte etwas. Die Antwort unterschied aber jetzt den kindlichen Willen, alles zu wollen, also etwas wirklich Unvernünftiges. Nur damit der Wunsch nach dem Etwas als blanke Unvernunft dasteht. Das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht nur ein falsches Argument, das ist auch gegenüber dem Kind Schofel. Und wenn die Kinder etwas größer werden und die Eltern selber vielleicht von etwas gediegenerem Bildungszuschnitt sind, dann kann man das auch in gehobenen Worten zu hören bekommen. Dann sagen zum Beispiel die Alten zu ihren etwas größeren: Willst du dich etwa zum Knecht des Konsumterrors machen? Wer will schon sowas? Das klingt so scheiße. Das will doch keiner. Aber was gesagt wird, ist: Verzicht auf den materiellen Inhalt des Wunsches ist sowas wie ein Zugewinn an geistiger Freiheit. Das wird diesen Kleinen beigebracht. Insgesamt hat man also sowas wie eine Doppelung vor Augen. Auf der einen Seite werden die Kinder vorbereitet, angestoßen, angeleitet dazu, dass sie sich durchsetzen sollen, vorbereiten sollen auf den Erfolg in der Konkurrenz, dass sie sich um ihn mühen. Setz dich durch gegen andere, lass dir nicht immer die Butter vom Brot nehmen. Und gleichzeitig werden sie bedient mit einer Predigt, der Unterordnung und des Verzichts. Weil in dieser Welt der Erfolgsbemühungen, die in der wirklichen kapitalistischen Konkurrenzwelt stattfindet, die Sieger immer auch ganz viele Verlierer produzieren. Man braucht also bei Zeiten außer dem Erfolgswillen auch eine moralische Haltung, mit der man den Misserfolg verarbeitet, der für viele Menschen vorprogrammiert ist. Dass Bedürfnisse unvernünftig sind, dass Verzicht eine Tugend ist, das sind dann Lebensweisheiten, mit denen man sich in seiner materiell schlechten Lebenslage moralisch gut bewähren kann. Nicht nur die Bedürfnisse werden bearbeitet, wenn Elternerzieher bestätigt werden. Auch der Stoff, auf den sich Bedürfnisse richten, muss nach den Regeln, die in dieser Welt der Konkurrenz und des Rechtsstaats herrschen, vorbereitet, aufbereitet werden. Kinder müssen bei Zeiten den Unterschied von mein und dein lernen. Eltern sind auch Agenten des Eigentums. Sowas müssen Kinder lernen und beherzigen. Dabei muss man sagen, diese Kategorie ist gar nicht so einfach. Und wir mühen uns oft daran ab, das gescheit zu erklären. Was ist das eigentlich, das Eigentum an einer Sache? Es ist der Verfügungsausschluss über eine Sache, die andere vielleicht brauchen, die sie aber nicht haben dürfen, weil der Eigentümer ist, ausschließlich über sie verfügt. Und dieser Verfügungsausschluss, der ist völlig unabhängig davon, ob der Eigentümer ist, die Sache selbst gebrauchen will. Es gibt sehr viel Wohnraum, schaut euch um in Frankfurt. Es gibt sehr viel Wohnraum, der leer steht, nicht vermietet ist, neben Obdachlosen, die ein Dach über den Kopf gebrauchen könnten. Der Eigentümer an diesem Wohnraum, der will ihn ganz offenkundig nicht gebrauchen, sonst würde er nämlich dort wohnen. Aber die anderen, die das gut gebrauchen könnten, dürfen nicht in dem Ding wohnen. Der Verfügungsausschluss des Eigentümers steht viel höher als Bedarf und Gebrauchsabsicht solcher Kreaturen, die auf die Sache angewiesen sind. Und diese Ungeheuerlichkeit ist im Kapitalismus tatsächlich eine Produktivkraft. Wer über kein Eigentum verfügt, an Lebensmitteln, beziehungsweise, das macht die Sache erst richtig scharf, an Mitteln zur Herstellung von Lebensmitteln, der muss sich eben für fremdes Eigentum abarbeiten. Der muss einen Unternehmer finden, der über Produktionsmittel als Eigentum gebietet und der sich daran bereichert, dass andere für ihn arbeiten. Das ist die erpresserische Wucht des Eigentums an den Instrumenten der Produktion, die dazu taugt und dazu benutzt wird, solche Leute, die kein Eigentum haben, zur lebenslangen Dienstleistung an fremdem Eigentum zu verpflichten, als Lohnarbeiter eben. Das ist eine Produktivkraft im Kapitalismus und muss deswegen unbedingt in jedem Kinderzimmer geschult werden. Aber wie? Wie machen die das eigentlich? Wie habt ihr eigentlich? Manchmal ist die Erfahrung in der Frage eine gute Hilfe. Wie habt ihr, wie hab ich als kleiner Dotz das Eigentum kennengelernt? Nicht mit so einem philosophischen Abriss. Zu dem wären die Eltern ja auch gar nicht imstande, die meisten jedenfalls nicht. Man lernt das ganz anders. Der eine Bub fährt Fahrrad, der andere steht daneben und sagt, das möchte ich auch und zerrt an dem Radfahrer herum. Dann tritt eine Mutter hinzu und sagt, lass das sein, das ist sein Fahrrad, du siehst doch, dass er gerade fährt. Das sind Szenen, die sind aus dem Erfahrungsschatz eines jeden Menschen nicht wegzudenken. Was wird da eigentlich als Argument präsentiert? Wenn eine Mutter sagt, das ist sein Fahrrad, du siehst doch, dass er so eben fährt, also stör ihn nicht. Die Botschaft, die dem Kind mitgeteilt wird, heißt, der Gebrauch der Sache, dass soeben ein Mensch mit dem Rad fährt, ist der Grund dafür, dass du jetzt davon ausgeschlossen wirst. Der Gebrauch der Sache, das sei quasi der Witz des Eigentums, dass das Eigentum einem Menschen zuschreibt, garantiert, dass er ungestört Gebrauch von seiner Sache machen kann. Das ist nicht wahr. Dafür wäre das Eigentum an einem Fahrrad oder an einem Getränk oder an einem Butterbrot völlig überflüssig, weil die Sache selber den Gebrauch ausschließend macht. Wenn ich auf einem Fahrrad sitze, kann ich zugleich der andere mit dem Rad fahren. Ist natürlich in einer Gesellschaft Armut unterstellt, sodass viele Leute den Zugang zu so einem elementaren Gebrauchsgut nicht haben, ja, dann muss selbst Eigentum an solchen Dingen unbedingt sein, aber nicht wegen der Sache, sondern wegen der Armut, sonst würde die Sache geklaut. Also, dass Eigentum den Gebrauch der Sache schützt, ist unwahr. Und deswegen gibt es auch einen Fortgang der Lektion, die Kinder lernen müssen, die von einer Ahnung gestreift ist, dass diese erste Lektion nicht die ganze Wahrheit gewesen sein kann. Wenn nämlich der Besitzer des Fahrrades sein Teil im Keller abgestellt hat und in die Ferien verreist ist, und jetzt der kleine Knirps mit seiner Sehnsucht nach dem Radfahren meint, jetzt hätte er ja nun freie Bahn, denn jetzt ist ja das Gerät nicht im Gebrauch, dann wird er sich von seinen Eltern eine zweite Belehrung einfangen. Er wird nämlich hören, und ich habe es auch so gelernt, das kann man nicht einfach wegnehmen, auch wenn der andere nicht da ist. Jetzt wird sie gar nicht gebraucht, die Sache. Aber ein verbotenes Wegnehmen liegt immer noch vor. Und was sieht man daran? Dass der Verfügungsausschluss, der von dem Eigentümer über diese Sache verhängt wird, höher steht als die Nutzung und der Gebrauch der Sache. Er gebraucht sie nämlich jetzt gar nicht. Anders gesagt, Eltern werben mit einer Ideologie übers Eigentum, fürs Eigentum. Eltern präsentieren nicht Gründe fürs Eigentum, sondern gute Gründe fürs Eigentum. Eben im Prinzip den, das sei ein nützliches Institut, um jedermann den ungestörten Gebrauch seiner Sache zu garantieren. Das war eine Einführung in die kindlichen Bedürfnisse und in die eigentumsmäßige Verfassung des Stoffs, auf den sich solche Bedürfnisse richten. Kommen wir also zur zweiten Abteilung, zum Wissen und zur kindlichen Neugier. Und auch da sind etliche Fehlleistungen zu vermelden. Kinder, die durch die Schule noch nicht verdorben sind, sind ja von einem unglaublichen Wissensdurst gezeichnet. Die wollen im Prinzip alles wissen und Eltern werden ja von früh bis spät mit Warum-Fragen konfrontiert. Je nach Tagesform erfreut das Eltern einerseits, weil sie der Auffassung sind, da zeigt sich mal, wie aufgeweckt ihr Kind ist. So was wollen sie fördern. Das ist ja auch wichtig, um sich in der Konkurrenz durchzuschlagen, wissbegierig, aufgeweckt sein. Und andererseits nervt es dann irgendwann viele und sie stoßen zu der Frage vor, zu der Antwort vor, frag nicht so blöd, jetzt ist Schluss. Wenn sich Kinder wissbegierig zeigen, dann gibt es durchaus einen Gesichtspunkt, unter dem man so etwas mitunter einer Kritik unterziehen kann. Und das liegt an der Eigentümlichkeit, die bei den Kindern das Bemühen um Wissen aufkeimt. Zunächst einmal sind Kinder ja nicht als Wissenschaftler auf der Welt unterwegs, die laufend Warum-Fragen stellen. Kinder sind, da erzähle ich euch kein Geheimnis, habt ihr alle selber so gemacht, ich auch, in den ersten Jahren mit ihrem Geist und ihrem Intellekt so unterwegs, dass sie ihre Fantasie walten lassen. Kinder machen die Wirklichkeit, in der sie sich bewegen, zum Material ihrer Fantasie. Man spielt zum Beispiel Cowboy. Ich weiß nicht, was man heutzutage so spielt. Man imaginiert sich Figuren, in die man sich selbst hineinversetzt. Und so ist das Spiel eine genussvolle Gestaltung der Wirklichkeit und ihres Materials nach den Maßgaben der eigenen Fantasie. Das machen Kinder und erleben dabei früher oder später einen Widerspruch. Das kann schon ganz banal damit anfangen, dass das Spiel irgendwann unterbrochen wird durch den Untergang der Sonne. Es wird finster. Oder durch einen Regenfall oder einen Schneeschauer. Das eine verdirbt das Spiel, das andere ist vielleicht eine Bereicherung. Kinder merken, sie mögen sich vielleicht die Wirklichkeit nach ihrer Fantasie zurechtmodeln. Aber die Wirklichkeit geht ihre eigenen Wege und folgt ihren eigenen Gesetzen. Und diesen Widerspruch spüren sie durch die genannten Ereignisse. Und kaum beendet der Sonnenuntergang das Spiel, in dem die Fantasie sich austobt, will ein Kind wissen, warum das so ist. Und mit solchen Fragen kommt es auch an. Und dann hebt der Erzieher vielleicht zu einer ersten Erklärung an, warum die Sonne untergeht, was es damit auf sich hat und holt seinen alten Globus oder eine Apfelsine auf den Küchentisch. Und schon merkt man, bei den Kindern reißt Ungeduld ein und die rutschen auf ihrem Stuhl hin und her und früher oder später brechen sie den Dialog ab und rauschen wieder zu ihrem Spiel zurück. Sowas gibt es bei Kindern immerfort und man merkt, solche Kinder nehmen den Übergang zum Wissen wollen, den sie selber anmelden, dann doch nicht ernst, weil sie ihn nur des Spieles wegen angemeldet haben, das gestört war. Und fallen zurück in ihren Spieleifer. Ja, solchen Kindern müsste man sagen, entweder du willst die Antwort auf deine Frage wissen, dann hock dich her und hab Geduld, oder du willst sie nicht wissen, dann belästige mich nicht. Eltern verfahren in der Regel mit solchen Kindern anders. Die wollen ihnen natürlich etwas beibringen. Eltern sind in der Frage genauso wenig zugeknöpft, wie bei der Befriedigung von Bedürfnissen, die Kinder anmelden. Eltern lieben ihre Kinder, möchten ihnen etwas beibringen, das soll ja für das spätere Leben und den Erfolg in der Konkurrenz taugen. Aber auch dieser Standpunkt, ich möchte meinem Kind viel beibringen, ist in enge Grenzen eingebannt. Die Zuneigung, dem Kind Wissen verfügbar zu machen, ist arg begrenzt durch das eigene Unwissen, auch ein Resultat ihrer Karriere in der Konkurrenz. Eltern sind, um es mal banal zu sagen, und damit es jetzt keiner als Ehrverletzung nimmt, schließe ich mich ein, auf vielen Gebieten dumm wie die Nacht. Wer weiß denn noch, wie die Kernspaltung funktioniert und was Alpha von Beta-Strahlen unterscheidet? Wer weiß denn noch, warum Strom aus der Steckdose kommt und wie der produziert wird? Ja, das sind die Ergebnisse der Bildungsbemühungen, die die Erwachsenen durchlaufen haben, dass sie von den meisten Feldern keine Ahnung haben. Und niemand empfindet es als Schaden und es ist auch in dieser Welt kein Schaden, blöd wie die Nacht zu sein. Für die meisten Berufe jedenfalls nicht. Aber auch solche Eltern treten an und wollen ihrem Kind etwas beibringen. Statt den Laden zu kritisieren, den sie durchlaufen haben, dass es eine Schande ist für einen erwachsenen Menschen, so wenig Wissen parat zu haben, wenn Kinder solche Fragen stellen, statt das System zu kritisieren, dessen Opfer sie ausweislich ihres eigenen Unwissens sind, stellen Eltern sich lieber auf den Standpunkt, ihr eigenes Unwissen zu kaschieren. Warum also schneidet es? Wahrscheinlich haben die meisten hier dieselbe Antwort gelernt wie ich. Frau Holle schüttelt dann die Betten aus. Warum geht die Sonne unter? weil sie dann schlafen geht. Solche Arten, Kindern Erklärungen zu bieten, sind eine furchtbar widersprüchliche Sache. Weil sie nämlich statt einer Erklärung ein Bild anbieten, das ganz in der Fantasiewelt der Kinder verbleibt, aus der die Warum-Frage der Kinder gerade hinaus will. Ein Kind, das wissen will, warum ist das so, ist ja gerade auf die Nase gefallen mit seinem Bemühen, sich die Welt nach eigenen fantastischen Vorstellungen zurechtzumodeln. Es will wissen, warum ist es objektiv so, und geantwortet wird mit einem Bild aus der Vorstellungs- und Fantasiewelt der Kinder, als wollte man die Kinder auf ihr geistiges Unvermögen festlegen, statt sie da herauszuholen. Andere kommen mit so Sätzen wie, das verstehst du jetzt noch nicht. Wird nicht nur in Aufklärungsfragen benutzt, der Satz. Auch in der Physik, das verstehst du jetzt noch nicht. Eine furchtbare Zumutung für den Geist. Den Sonnenuntergang versteht das Kind nicht. Aber dass es den nicht verstehen kann, das soll es genau verstehen. Das ist doch keine gescheite Antwort. Warum ist die Banane krumm? Auch so ein Sprachdenkmal der Erziehung. Wie heißt die Antwort darauf? Darum. Warum ist die Banane krumm? Darum. Man merkt natürlich den Tonfall des Abwimmelns heraus, dass sich hier einer überfordert sieht durch eine Frage. Aber man kann auch einmal den gefallenen Antwortsatz kritisieren. Das Darum sagt nämlich, das Faktum, das nach einer Erklärung verlangt, warum ist die Banane krumm, tritt als seine eigene Erklärung auf. Darum, ich verweise auf das Faktum selbst, als wäre es seine eigene Erklärung, statt einen Grund zu präsentieren. Ich habe mal irgendwann nachgelesen, warum die Banane krumm ist. Es ist nämlich tatsächlich ein der Naturwissenschaft zugängliches Phänomen, weil auf der einen Seite diese gelbe, schwere Frucht durch die photochemischen Effekte der Sonne zustrebt in ihrem Wachstum. Und gleichzeitig, weil sie so eine schwere, ausufernde Frucht ist, durch die Schwerkraft nach unten gezogen wird. Die Krümmung der Banane ist die Resultante dieser weichen Kräfte. Nicht, dass man das wissen müsste. Aber darum sollte man künftig einfach nicht mehr als Antwort verzichten. Ein letzter Übergang, der euch vielleicht auch entweder als eigene Praxis oder als Erfahrung aus erzieherischer Praxis vertraut ist. Wenn einem irgendwann die Kinder auf die Nerven fallen mit ihren Warum-Fragen, hört man in Elternhäusern den Satz, sei lieb und frag nicht so viel. Auch das ist eine merkwürdige und verkehrte Botschaft. Liebe Kinder sind offenbar nicht geliebte Kinder. Liebe Kinder sind fügsame Kinder. Jemand, der das Fragen aufhört, was der andere will, die Autorität, dass ich es sage, soll für das Kind der ganze Grund sein, die Klappe zu halten. Solche Sentenzen, die bringen, was den sachlichen Inhalt des Lernerfolgs angeht, herzlich wenig zustande. Über den Kosmos und die Pflanzenwelt lernen Kinder auf diesem Weg wenig. Aber eines lernen sie auf jeden Fall, einen Lehrsatz, der für das Leben durchaus seinen Nutzen hat. Wenn der Satz gilt, was die Autorität sagt, ist um dessen Willen als gut zu akzeptieren, dann haben sie einen Lehrsatz in der Familie erworben, der wirklich im späteren gesellschaftlichen und politischen Leben gilt. Der Staat nämlich, der den Menschen mit seinen Gesetzen Regeln, Schranken ihrer Erfolgsbemühungen vordiktiert, der nimmt eben diesen Standpunkt ein, dass alles, was er den Menschen als Gesetz, als Recht vorgibt, nicht wegen der überlegenen Begründung für die Sache gilt, sondern wegen der überlegenen Gewalt, die hinter der Sache steht. Das meinen die ernst und sie nennen sich ja auch selber ganz ohne Scham Gewaltmonopole. Es gilt, weil es von der in dieser Gesellschaft obwaltenden Autorität im Rechtsstaat verfügt ist. Das Interesse und das jugendliche Aufbegehren. Auch das ist ja schon eine Merkwürdigkeit in der Welt der Erziehung, dass die Last der Erziehung nicht in dem Maße abnimmt, wie der Nachwuchs an Selbstständigkeit gewinnt. Im Gegenteil, wenn man mal auf die Sentenzen der Eltern hört, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen, scheint es immer schlimmer zu werden. Und Eltern haben dafür eine Diagnose, warum die Sache mit der Erziehung je reifer, je gebildeter, je interessierter die jungen Menschen werden, die Erziehung umso schwieriger wird. Sie sagen nämlich dazu, ja, jetzt kommen sie in das Alter, wo sie eigensinnig werden. Auch so ein eigentümliches Attribut. Eigensinnig. Eigentlich ist es theoretisch betrachtet ein Pleonasmus. Das ist ein weißer Schimmel. Denn dass ein Wille sich die Inhalte wählt, die ihm gefallen, nützlich oder richtig scheinen, das ist ja der Begriff des Willen, dass er sich seinen Sinn gibt. Hier wird aber es zu einer eigentlich nicht hinnehmbaren Spezialität des jugendlichen Willens, dass der seinen Sinn, den er in sein Tun legt, aus seiner eigenen Bestimmung hernimmt. Ein Vorwurf, der nun deswegen zustande kommt, weil die Eltern darüber empört sind, dass sich dieser Wille nicht mehr von außen lenken lässt. Er lässt sich seine Inhalte nicht mehr von außen vorgeben, wo die Kinder tun, was ihnen aufgetragen wird. Sie tun jetzt, was sie wollen. Und das wird als gewisser Makel vermerkt, wenn ich sage, das ist aufkommender Eigensinn. Manchmal sagen sie auch, die Pubertät ist ein schwieriges Alter. Widersetzlichkeit, dass jemand seine eigenen Zwecke wählt und Lebenswege geht, wird da wie eine Naturphase genommen, die sich irgendwann wieder verwächst. Das ist ein schwieriges Alter. Dieser Eigensinn, den Eltern an ihren Sprösslingen entdecken, der geht in der Tat ab einer gewissen Altersstufe eigene Wege. Und die Interessen gehen bei der Mehrzahl der Fälle eben dahin, dass man in die Disco läuft, dem Alkohol oder der Droge zuspricht oder den Mädels nachstellt oder die Mädels den Jungen, wie auch immer. Und da gibt es ein paar Merkwürdigkeiten unter den heutigen Erziehungsprodukten, die einen Fingerzeig dafür hergeben, in was für einer bescheuerten Welt und für was für eine bescheuerte Welt solche jungen Menschen erzogen werden. Es treffen sich zum Beispiel, wie es man in den Zeitungen, immer öfter Jugendliche zum Koma saufen. Es geht einfach darum, wer mehr Alkohol zu sich nehmen kann als der andere und wen man unter den Tisch säuft. Man zeichnet sich aus durch den Wettstreit darum, wer als erster das Delirium schafft. Eigentlich müsste man über diesen Massensport sagen, genau, das sind gut erzogene Kinder. Die Erziehung ist bei ihnen voll angekommen. Solche Kinder haben die Botschaft beherzigt. Wirf dich in die Konkurrenz, setz dich durch gegen andere, mach sie fertig. Das machen sie jetzt, bloß auf einem Nebenschauplatz, nicht in der wirklichen Konkurrenz des schulischen und beruflichen Erfolgs, auf einem Nebenschauplatz beim Saufen. Man hätte, wenn man als Eltern diesem Spektakel beiwohnt, den Maßstab zu kritisieren, dass diese jungen Leute das als ihr oberstes Ziel vor Augen haben. Besser sein als andere, andere in die Niederlage treiben. Das ist nicht in Ordnung, weder in der Schule noch beim Saufen. So sind aber Eltern nicht gestrickt, weil sie ja für die Welt der Konkurrenz erziehen und die Maßstäbe, die dort obwalten, wie die Einstellungen, die das hervorbringt, jenseits aller Kritik sind. Ein anderes Beispiel. Die Mädchen, die immer das wohlbehütete Objekt sind in den Fernsehshows, in den Familienshows, Mädchen und die frühzeitige Schwangerschaft. Davor werden sie immer gewarnt. Um 10 bist du aber wirklich zu Hause. Und dann wird gemosert, weil es ja erst um 11 losgeht. Woher kommt diese elterliche Sorge? Eine schöne Nacht mit einem Burschen und das Leben eines jungen Menschen kann verdorben sein. Eine schöne Nacht, der Nachwuchs stellt sich ein, aus der Schulausbildung der jungen Frau wird nichts. Als alleinerziehende Mutter schafft sie den Weg in den Beruf nicht und sie findet sich ruckzuck als Hartz-IV-Fall wieder. Und aus dem kommen viele gar nicht mehr raus. Da merkt man was. Das kann doch nicht vernünftig sein, dass sich an so einer Laune der Natur, dass aus dem ersten schönen Erlebnis gleich Nachwuchs wird, vielleicht auch aus der Unbedachtheit der jugendlichen Menschen, so ein verdorbenes Leben wird. In diesem System ist es so. Warum? Weil die Last der Erziehung auch materiell an die biologischen Erzeuger geheftet wird. Ohne dass in dieser Welt sichere Sache wäre, dass diese Menschen die Kinder in die Welt gesetzt haben, ob freiwillig oder unfreiwillig, über die notwendigen materiellen Mittel verfügen. So wird es aber gemacht. Das ist dein Bier. In dieser Gesellschaft ist keine Instanz für die Ernährung und Versorgung der Mitglieder der Gesellschaft haftbar. An Reichtum würde es nicht fehlen, alle gescheit zu ernähren, auch die alleinerziehenden Mütter und die Arbeitslosen und die Rentner. Der Reichtum ist in diesen Zeiten sogar, ausweislich überfüllter Automärkte und sonstiger Märkte, im Übermaß vorhanden, aber nicht verfügbar für die Menschen, die durch das Geld von diesem Reichtum ausgeschlossen sind. Das ist doch kein ordentliches Leben in so einer Gesellschaft. Eine Nacht und das Leben ist versaut. Sowas würden Eltern nie kritisieren. Dass in diesem System, für das sie erziehen, für das sie den Erfolg ihres Kindes herbeisehnen, dass dort lauter Unvernunft beheimatet ist. Es ist aber so, und sie gehen auch davon aus, und auch das hat sich Sprachdenkmäler geschaffen. Eltern verabschieden ihre Kinder, wenn sie zu Besuch waren und wieder fortgehen, gern mit dem Spruch, pass gut auf dich auf. Das hat eine gute Seite, das ist lieb gemeint. Es hat aber auch eine sehr schlechte Seite. Das ist dumm gesagt, weil so ein Rat kann keinen Erkenntnisgewinn mit sich führen, an dem man sich orientieren könnte. Es gibt nämlich keinen Menschen, der aus der Haustür geht und sagt, heute passe ich mal nicht auf mich auf. Das gibt es nicht. Es zeugt aber davon, dass in diesem System Gefahrenquellen, Niederlagen, Beeinträchtigungen an jeder Ecke lauern. Und es gibt gewissermaßen an Tagen der Besinnlichkeit noch ein Beweisstück, an dem Eltern eigentlich ein so vernichtendes Urteil über diese Welt aussprechen. Auch wenn sie sich das noch nie so klar gemacht haben. Wenn zu Geburtstagen oder an Weihnachtsfesten die mittlerweile groß gewordenen Kinder wieder heimkommen zur Familie, dann denkt man gern zurück an die Kinderstube, an die Geborgenheit, die es da gab und wie man versorgt war und umhegt. Es ist die Sehnsucht von Menschen, die jetzt, nachdem sie groß geworden sind und in die Welt der Konkurrenz entlassen wurden, ihre schlechten Erfahrungen gemacht haben. Am Arbeitsplatz wird man gemobbt. Das Geld ist keine sichere Sache. Man kann arbeitslos werden. Gemessen an diesen rauen Sitten der Welt der Konkurrenz erscheint ihnen im Rückblick die Familie als der Ort der schieren Geborgenheit und des Umhegtseins. Und schaut mal, auch in dieser Sehnsucht liegt ein ganz verkehrter Gedanke. Die schlechte Erfahrung in der Mündigkeit führt zurück auf eine Sehnsucht zur Unmündigkeit. Statt die Welt zu kritisieren, in der man als mündiger Mensch so viel schlechte Erfahrungen machen muss. Noch ein Wort zu den Erziehungsmethoden und Techniken selber, mit denen Eltern ihren Kindern die moralischen Botschaften, die ich jetzt ein wenig gestreift habe, nahebringen wollen. Da gibt es Techniken der Überzeugung, besonders in modernen Haushalten, die mit Überzeugung in dem Sinn gar nichts zu tun haben. Ein Auftakt bei Gesprächen ist zum Beispiel der Satz, früher war ich genauso. Erzieher betreiben Vertrauenswerbung. Früher war ich genauso. Wollen aber ihrem Heilsporn, der gerade vom Komasaufen zurückkommt, nicht sagen, mach also mal. Sondern wollen sagen, lass es sein. Ich, wenn ich zugebe, dass ich auch so einer war, hab doch wohl die Anerkennung als Autorität verdient, auf deren Wort du jetzt hören könntest. Den Satz können Eltern auch ausdrücklich formulieren und sagen, wir sind deine Eltern, wir meinen es gut mit dir, also hör auf uns. Es ist auch eine Gedankenfigur, die Kindern nahelegt, ein Verbot elterlicherseits deswegen zu akzeptieren, weil die Instanz, die es verhängt, geadelt ist durch die guten Absichten, die sie sich selber zuspricht. Das ist selbst dann ein verkehrtes Argument, wenn die guten Absichten vorliegen. Da hätte man was zu erklären. Das wäre eine Ansprache an den Willen. Was man verbietet, will ja gerade die Überzeugung des Willens nicht als zureichendes Mittel in Anschlag bringen, damit der sich oder seine Vorgehensweisen ändert. Und wo der Wille deswegen renitent ist, gibt es das auch als offen ausgesprochene Drohung. Kennt man auch, zumindest aus früheren Jahren der Erziehung, dass Eltern sagen, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, ist doch klar, wer hier die Hosen anhat. Das ist die schiere Erpressung mit der materiellen Abhängigkeit junger Leute. Das hat sich in modernen, quasi psychologisierten, elaborierten Haushalten mittlerweile sehr veredelt. Heute kommt man nicht mehr mit dieser Drohung oder dem Rohrstock. Heute trifft man mit seinen Kindern eine Verabredung. Man trifft eine Verabredung, um 10 bist du hier. Das haben wir jetzt so verabredet. Was ist das für eine Technik? Das schlechte Gewissen des Kindes, das gegen die Verabredung verstößt, ist in solchen Fällen der Ersatz für die Prügel. Es ist die moralische Drangsalierung eines Kindes, das eingewilligt hat in eine Verabredung, die jetzt als verbindliche Richtschnur seinem Handeln gegenübersteht. Das folgt der Logik Verzicht auf Repression gegen die Leistung der Repression. Wenn das von Eltern lange genug bearbeitet worden ist, dieses Feld der Bedürfnisse, der Wissbegier, der aufkeimenden Interessen, dann ist das Kind vorbereitet für einen letzten Übergang, den ich nur noch andeute, der aus der Familie herausführt und das Kind in die erste wirkliche Bewährungsprobe, in die wirkliche Welt der Konkurrenz überführt. Das ist die Schule. Das ist das erste wirkliche Betätigungsfeld der Konkurrenz. Die Eltern haben, bis die Knirpse so in diesem Alter sind, 6, 7, die Voraussetzungen für die Beschulung hergestellt. Die Kinder haben in der Regel ihre Körperfunktionen im Griff, können die Sprache halbwegs, um nach einem Bus zu fragen, Sie haben gelernt, dass man Autoritäten einen gewissen Gehorsam schuldig ist. Und mein und dein können Sie wenigstens halbwegs auch unterscheiden. Was jetzt einsetzt in der Schule, ist nicht einfach ein Mehr vom Selben wie vorher. Die Schule ist nicht die Weiterführung der elterlichen Erziehung durch ein Mehr an Wissen, an Können. Da findet etwas qualitativ Neues statt. Auch dort wird Wissen, Können vermittelt. Aber in der eingangs skizzierten Weise, dass dosierte Unterschiede hergestellt werden, dass Selektion stattfindet, dass manche nur bis zum Hauptschulabschluss vorgelassen werden und nur ein geringerer Teil in die gehobenen Bildungsanstalten durchgereicht wird. Hier merkt man, diese Art Wissen, Können und Moral weiterzureichen und Unterschiede im Wissensstand herzustellen, ist eine Selektionsleistung, die über den Lebensweg der Menschen künftig entscheidet. Wenigstens in der Hinsicht, dass mit dem Zertifikat, das einer erwirbt in der Schule, entschieden ist, in welcher Etage der Konkurrenz er sich nicht mehr bemühen muss um Arbeit und Einkommen. Wer es nur bis zu einem Volksschulabschluss bringt, der bewirbt sich nicht auf eine Professur für Nanotechnologie. Weil also mit dem Herstellen von Wissensunterschieden und den daran geknüpften Lebenschancen, den zugeteilten wie den vorenthaltenen, über das Schicksal von Kindern entschieden wird. Deswegen kann das auch nicht mehr in der Hand von Eltern liegen. Das sind amtliche Zertifikate, mit denen über Lebenskraft, Lebensweg, Lebenschance verfügt wird. Welches Elternpaar will schon sein Kind auf eine Putzstelle oder zu einer Hilfsarbeiterstelle schicken? Sowas muss man schulischen Einrichtungen und den dort gültigen amtlichen Zertifikaten überlassen. Und auch davon haben Eltern wie Kinder, die diesen ersten Schritt in die wirkliche Welt der Konkurrenz machen, eine Ahnung. Die wissen nämlich, mit der Schule beginnt der Ernst des Lebens. Da wissen sie nicht, was sie sagen. Sie wissen nur, dass der Schritt wehtun kann und deswegen mit einer Schultüte versüßt werden muss. Kommen wir also mal zu so etwas wie einem Fazit. Was leistet eigentlich die Erziehung, die ich zugegebenermaßen nur in einigen Bausteinen gestreift habe? Was leistet sie, was leistet sie nicht? Unbestritten, es findet so etwas wie eine praktische, auch geistige Zurichtung der nachwachsenden Generation für die Welt der Konkurrenz statt. Aber was entscheidet sich daran wirklich materiell im Leben dieser Leute? Eigentlich muss man sagen, wenig. Bildung, auch viel Bildung, ist in dieser Welt der Konkurrenz keine Garantie des Erfolgs. Es gibt ganze Horden, auch von Studierten, IT-Ingenieuren, die sich als Taxifahrer wiederfinden, weil das Kapital, aus welchen Gründen auch immer, irgendwann den Bedarf nach solchen Kräften nicht mehr hat. Es gibt Leute, die ihren Volks- oder Realschulabschluss vielleicht sogar mit Bravour geschafft haben. Sie finden sich aber dennoch plötzlich eingereiht in ein Millionenheer von Arbeitslosen. Nicht, weil das, was sie wissen, über Nacht untauglich gewesen oder geworden wäre, sondern weil sich ein Kapital wie Nokia zum Beispiel von Bochum nach Rumänien verpflanzt, einfach nur deswegen, weil man einen rumänischen Arbeiter für ein Zehntel des Lohns von Bochum bekommt. am Wissen der Leute in Bochum, an ihrer Fähigkeit, an ihrer Willigkeit hat sich nichts geändert. Eine Kalkulation einer Firma hat sich geändert in der globalisierten Konkurrenz. Also materiell sind alle Bildungsanstrengungen und Abschlüsse gar nicht so etwas wie die Garantie eines Erfolgs. Und geistig? Wie steht es denn um die geistigen Errungenschaften der Erziehung, die moralischen Lehrsätze, die man für das Leben gewonnen hat? Sicher, die kommen zum Zug. Die haben auch ihr Gewicht. Menschen haben gelernt, selbst noch in der Niederlage die Konkurrenz zu bejahen, deren Opfer sie geworden sind. Sie kennen zum Beispiel den Vorwurf des Missmanagements. Wenn man in Bochum rausfliegt, ist dieser Lehrsatz wichtig. Nicht, weil er stimmt, sondern weil er den falschen Trost und die Loyalität der Opfer in diesem System aufrechterhält. Wer sagt, Missmanagement ist der Grund dafür, dass ich hier über Nacht meine Arbeit verloren habe, sagt ja, es liegt nicht am System, sondern an Fehlern, die im System gemacht werden. Hätten die richtig gemanagt, dann hätte sich doch all mein Bemühen, auf das ich mich so gediegen vorbereitet habe mit meiner Schulbildung, ausgezahlt. So aber treffen die Manager die falsche Entscheidung, die wechseln nach Rumänien und ich bin meinen Arbeitsplatz los. Die Notwendigkeit einer Wirkung wird wie ein vermeidbarer Unfall dargestellt. Dabei ist gar nicht schlecht gemanagt worden. Es wurden einfach nur Lohnniveaus verglichen und das für den Gewinn tauglichere gewählt. Das ist alles. Geistig also kommen solche Einstellungen zum Zug, obwohl sie diese Leistung auch nur dann und so weit bringen, wie der Mensch, der sie erworben hat, den Willen aufrechterhält, so etwas zu beherzigen. Was ich damit meine. Erzieher haben ja oft das Ideal vor Augen, dass sie mit ihrer Erziehung quasi den Werdegang und den Erfolg ihres Zöglings determinieren können. Auch dafür gibt es Sentenzen, die von diesem Wunsch leben. Man sagt zum Beispiel, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ja, so wie ich geschnitzt bin, so ist auch mein Ableger geschnitzt. Manchmal gibt es auch negativ das Argument, dass Leute zum Beispiel, die ich heute Abend hier mit meiner Kritik anspreche, vielleicht irgendwann gewissermaßen als Abwehrhaltung den Satz von sich geben, naja, du magst schon recht haben, aber ich kann aus meiner Haut nicht raus. Ach, das stimmt nicht. Urteile, die sich ein Mensch bildet, sind immer noch sein Werk. Man ist nicht die Prägung von fremden Kräften. Eltern liegen völlig fehl, wenn sie meinen, sie hätten quasi mit der Erziehung die Macht zur Prägung und zum damit intendierten Erfolg in der Hand. So dass sie sich am Ende fragen, wenn das Kind auf die schiefe Bahn oder unter die Räder kommt, was habe ich falsch gemacht? Sie haben sicher viel falsch gemacht, aber ihre Fehler sind nicht der Grund für Lebensweg und Misserfolg ihres Sprösslings. Das besorgt die Welt der Konkurrenz schon von ganz allein. Und was sich da an diesen Maßstäben und Einstellungen der Erziehung durchhält und Bestand hat, was sich der junge Mensch einleuchten lässt oder nicht, das entscheidet sich leider, was das Gros der erzogenen Menschheit angeht, nicht an einer geistigen Prüfung, der sie irgendwann mal ihren geistigen Besitzstand unterziehen. Das entscheidet sich ganz wesentlich an den gesellschaftlichen Zwängen, die bei uns gelten in der Welt des Erwerbs und der Politik, und die sich mit den gewandelten Bedürfnissen der Geschäftswelt wie der Politik im Laufe der Jahre verändern. Also, der Glaube an die Güte des Eigentums, das wird bei den allermeisten den Lebensweg überdauern. Aber der Glaube an den lieben Gott nicht unbedingt. Es gibt viele, die frühzeitig die Finger davon lassen. Vieles ändert sich auch an den moralischen Einstellungen. Früher war klar, Frauen sind zum Gebären der Kinder da und haben ihren Hauptberuf an Heim und Herd auszuüben. Und die Jungs suchen sich einen Beruf fürs Leben und werden Lokomotivführer. So redet heute kein Mensch mehr, nicht weil sie gesagt hätten, so ein Quatsch, sondern weil die Welt der Konkurrenz von ihnen neue Einstellungen verlangt. Heutzutage ist die Frau nicht mehr auf Heim und Herd abonniert, sondern die will Karrierefrau oder Powerfrau werden. Und man lernt keinen Beruf, sondern heute wird man von einem Job zum anderen gejagt. Man hat Patchwork-Biografien. So werden Leute heute behandelt. Man sollte sich also über die Wirkmächtigkeit der Erziehung keine falschen Vorstellungen machen. Und das jetzt zum wirklich letzten Schluss. Nicht die Frage vorlegen, wie erziehe ich denn jetzt, wo die Kritik an der bürgerlichen Erziehung absolviert worden ist, mein Kind vernünftig? Die Kritik an der Erziehung, die ich zugegebenermaßen nur in Umrissen heute Abend ein wenig vorgestellt habe, die Kritik an der Erziehung im Kapitalismus ist kein Plädoyer für eine vernünftige Erziehung. Dazu noch eine abschließende Bemerkung. Was wäre denn überhaupt eine vernünftige Erziehung? Eine Erziehung, die diesen Namen verdient? Solche Fragen kriegen wir ja immer gestellt. Da geht es meistens aber um die Alternative zur Marktwirtschaft. Wie soll es denn anders gehen? Was wäre denn überhaupt eine rationelle Erziehung? Unsere Auskunft auf diese Frage ist, einem jungen Menschen alles wissen und alles können mit auf den Weg geben. Und nicht, um das abzugrenzen, ihn festlegen auf Zwecke. Das soll er mit seinem Wissen, das er erwirbt, bei dem wir helfen, selbst entscheiden. Dann wird er schon zu dem Urteil kommen, dies ist gut, jenes ist missraten. Alles wissen und können, das wäre Erziehung. Dann können die Menschen beurteilen, ob sie das, was in der Welt, in der sie leben, in Ordnung geht oder nicht. Ein solches Ziel aber muss man sich nicht auf die Fahnen schreiben. Das wäre nämlich in dieser Gesellschaft von vornherein zum Scheitern verurteilt. Der ganze Kapitalismus, in dem wir leben, der Rechtsstaat, der seine Gesetze verfügt, vom Dosenpfand über die Mehrwertsteuer, der verfügt nicht diese Maßstäbe, weil die Individuen in ihrer Urteilskraft gefragt worden wären und in einer Diskussion eingeladen gewesen wären, zu einem vernünftigen Konsens der Interessen zu finden. In dieser Gesellschaft ist die Urteilskraft, um gemeinsame Zwecke zu finden, festzulegen, nicht gefragt, sondern da ist der Verstand, wie die Physis der Menschen gefragt, um an ihnen vorausgesetzten Zwecken Dienstleistungen zu absolvieren. Da gilt die Welt des Eigentums, wie diese ganze marktwirtschaftliche Produktionsweise, als ein unumstößliches Reglement. Die Politik mit ihrer Verfassung ist unumstößlich. Kein Zweck, der geprüft, sondern bejaht werden will. Und dass es die Einladung zur Kritik in der Meinungsfreiheit gibt, ist immer unter die Prämisse gestellt. Man darf Kritik üben, freilich nur unter der Voraussetzung, dass man sich immer auch zur Folgenlosigkeit, zur praktischen Folgenlosigkeit seiner Kritik bekennt. Das ist eine Meinung, ja, die darfst du haben. Aber schick dich nicht an, daraus Konsequenzen praktischer Natur zu ziehen. Das ist nämlich bloß deine Meinung. Ein Kind, das also im Sinne einer rationellen Erziehung mit Wissen und Können ausgestattet würde, gewissermaßen im Selbstlauf daheim, das würde bereits in der Schule Schiffbruch erleiden. Das würde gnadenlos scheitern. Ein Kind, das auf ein Urteil aus ist, würde sofort in Konfrontation stehen zu einem Lehrplan und zu einem Lehrer, der die Übernahme des Stoffs fordert und nicht zur Diskussion stellt. Das wäre zum Scheitern verurteilt. Und insofern ist das Thema, das ich heute Abend behandelt habe, in gewisser Hinsicht ein Luxusartikel gewesen. Jetzt, wo ich alles erzählt habe, kann ich das ja auch mal eingestehen. Es ist in gewisser Hinsicht ein Luxus, die Kritik an der Erziehung im Kapitalismus vorzuführen. Denn wer von einer Kritik des Kapitalismus nichts wissen will, der muss sich auch nicht groß mit einer Analyse und Kritik der Erziehung abmühen. An der gibt es nämlich einfach nichts, was in diesem System verbesserungsfähig wäre. So schlecht wie sie ist und dargeboten worden ist, so passt sie genau zu dem miesen System, für das erzogen wird. Und das spricht gegen beide. Das sollte jetzt mal für den Augenblick sein, jetzt sagt jemand was.
Vieler Leute in verschiedenen Bereichen dem System zu. Und ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe. Deine These, dass in einer vernünftigen Ordnung eigentlich jeder in der Lage wäre, die Analysis oder andere Sachen zu beherrschen. Also auch Leute, die jetzt hier aus der Schule kommen und nicht mal richtig lesen. Schreiben können und den Freisatz machen. Also ich meine, jeder verfügt doch über ein unterschiedliches geistiges Potenzial, sodass es nicht möglich ist, dass es viel zu das Spielen einfach nicht möglich ist, die Analysis oder ähnliche Sachen zu beherrschen.
Ich würde dich zunächst mal danach fragen, woher du deine Gewissheit beziehst, dass es vielen Menschen nicht möglich ist, die Analysis zu unterstehen.
Ich schließe einfach von der Tatsache, dass die Leute nach 10 Jahren Schule nicht einmal den Dreisatz beherrschen, einfach darauf, dass es wohl auch an ihnen selber liegen muss, dass sie das nicht beherrschen und sie daraus den Schluss, dass sie dann wohl aufgrund ihres geistigen Potenzials sicher nicht möglich ist, weitaus schwierige Sachen halten zu beherrschen. Also warum beherrschen Leute nach 10 Jahren Schule nicht den Dreisatz, obwohl es dann wirklich nicht besonders kompliziert ist? Man kann doch den Lehrern jetzt nicht absprechen, Hauptschullehrern oder Gymnasiallehrern, dass sie durchaus bemüht sind, diese Sachen beherrschen.
Du weist zunächst mal auf einen Sachverhalt hin, der auch mich verblüfft. In die kapitalistische Schule gehen die Menschen, die meisten jedenfalls, nicht nur dumm herein. Das könnte man verstehen. Sie kommen auch dumm heraus. Du bist jetzt bei deiner Ursachensuche ganz schnell fündig und sagst, das kommt daher, dass die meisten Menschen, die schon am Dreisatz scheitern, die Analysis sowieso nicht verstehen würden. Deswegen gehen die ja nicht aufs Gymnasium. Hast du vielleicht mal eine andere Alternative überhaupt in Erwägung gezogen? Zum Beispiel die, ob es nicht sein könnte, dass es denen einfach nicht gescheit beigebracht wird?
Ja gut, also dass die Lernbedingungen nicht optimal sind, also das ist sicher sichtbar, nur also frage ich mich, warum auch bei den Bedingungen, die bestehen, trotzdem so gewaltige Bildungsdefizite entstehen können. Also es ist für mich nicht ganz begreiflich, dass das jetzt nur an schlechten Bedingungen liegen soll, dass Leute wirklich einfach primitivste Sachen verstehen nach 10 Jahren.
Gut, dann versuche ich dir jetzt mal ein paar Angebote zu machen, dass dir vielleicht es etwas begreiflicher wird. Ich teile auch gar nicht deine Auffassung, dass diese unterschiedlichen Lernerfolge von den unterschiedlichen Bedingungen herrühren, die für Schüler gelten. Umgekehrt, es liegt am Zweck einer Bildungseinrichtung, dass sich unterschiedliche Bedingungen so verheerend auswirken. Ich gebe dir ein Beispiel. Jeder weiß, schulisches Lernen findet unter dem Diktat der Zeit statt. Man muss in einem Jahr folgendes Pensum absolviert haben, was ein Lehrplan vorgibt. Das ist in der Mathematik so, das ist in der Sprache so, in anderen Fächern auch. Jetzt gibt es unterschiedliche Bedingungen, mit denen Kinder in die Schule kommen. Es gibt Kinder, die kommen aus dem Haushalt von Hartz-IV-Empfängern. Es gibt Kinder, die kommen aus dem Haushalt von Lehrer-Ehepaaren. Die treten bereits mit einem unterschiedlichen Vorwissen an. Das ist so, zugegebenermaßen, das ist so. Es gibt Menschen, die leichteren Zugang finden zur Hochrechnung. Es gibt andere Menschen, denen tauchen Klippen auf, sodass sie länger brauchen, um die Hochrechnung zu verstehen. Wenn ich diese Unterschiede an den Menschen, was ihre soziale Herkunft angeht, genauso was ihre geistigen Schwierigkeiten mit einem Stoff betrifft, unter eine und dieselbe Vorgabe setze, in einer bestimmten Zeit muss ein Pensum begriffen sein, dann ist doch klar, dass ein solches Verfahren Unterschiede erzeugen will. Es können dann nicht alle in derselben Zeit, die mit dem großen Vorwissen und die mit dem kleinen, es können dann nicht alle in derselben Zeit dieselben Fortschritte in Sachen Wissen machen. Umgekehrt, ein vernünftiger Wissenserwerb würde doch auch die Logik umdrehen. Es steht doch der Bruchrechnung nicht auf die Stirn geschrieben, dass man sie in 3 Monaten begreifen muss. Wer sich schwerer tut, braucht vielleicht 5 Monate, ein anderer 2. Dann müsste also vernünftigerweise die Lerndauer, die ein Individuum beansprucht, vom Lernen selber abhängig gemacht werden, statt umgekehrt die Lerndauer zur Vorgabe. Mein erstes Argument. Mein zweites. Dass diese Unterschiede, die auf diese Weise zutage gefördert werden, in der Schule wirklich bezwecktes Resultat sind, sieht man am Umgang mit den erzeugten Wissensmängeln, die Benotung. Schau dir mal an, wie ein Lehrer eine Rechenarbeit bewertet. Der streicht an, 3 Fehler in Algebra, 2 Fehler in Geometrie, 7 Fehler bei der Zinsrechnung und unter dem Strich stehen dann 15 Fehler. Das vergleicht er mit einem Klassendurchschnitt der Leistung. 15 Fehler. Wenn alle 15 Fehler gemacht haben, dann liegt der Mann im Durchschnitt und im Mittelfeld. Dann kriegt er eine 3. Wenn er nach Bayern umzieht, wo alle nur 5 Fehler im Durchschnitt machen, kriegt er eine 5. Daran merkt man etwas. Es wird gar nicht der Leistungsstand objektiv und für sich in einer Note bewertet, sondern dessen Bewertung wird abhängig gemacht vom Durchschnitt einer Leistung in einer Klasse, ausweislich ihres mittleren Fehlerniveaus, um eine Differenzierung der Notengebung hinzubekommen. Und Lehrer wissen dafür auch einen Ausdruck, die Gaußsche Glockenkurve, diese Normalverteilung, soll im Prinzip durch die Notenvergabe erreicht werden. Dass das Gros der Schüler in einem Mittelfeld angesiedelt ist, so um ein Befriedigend herum, und wenige Ausreißer zu den Einsernoten und Fünfernoten hintendieren. Und das ist das bezweckte Ergebnis. Und an der Art, wie Fehler einer Arbeit zusammengefasst werden, lässt sich das studieren. Denn wenn ich unter einer Arbeit schreibe, 15 Fehler, also mangelhaft, dann habe ich mich für den Inhalt der Fehler, ob sie bei der Zinseszinsrechnung passieren oder bei der Geometrie, ob beim Dreisatz oder bei der Algebra, nicht mehr interessiert. Ich kann sogar am Jahresende sagen, die 1 in Geometrie und die 6 in Algebra zähle ich zusammen, das macht 7 geteilt durch 2, 3,5. Der Mann kann also befriedigend gut Mathematik. Der kann überhaupt nicht befriedigend gut Mathematik. Der kann Algebra gar nicht und Geometrie sehr gut. Einen solchen Menschen müsste man auch nicht dazu verdonnern, die Mathematik zu wiederholen, sondern das zu wiederholen, was er nicht kapiert hat. Das andere, was er schon kann, muss er ja nicht wiederholen. Kurzum, eine Schule, die so Menschen unter dasselbe Zeitmaß für den Erwerb eines Wissenspensums setzt, ist auf die Erzeugung von Unterschieden im Wissen, auf eine Bildungshierarchie aus. Das will sie haben. Und die Note zeigt, Wissensmängel, die bei Schülern entdeckt werden, werden mit der Note nicht markiert, um sie zu beheben, sondern um sie zu bestrafen, zu sanktionieren. Je mehr sich schlechte Noten häufen, am Ende zu einer schlechten Zensur verdichten, Zensuren sich zu einem schlechten Zeugnis verdichten, umso mehr wird so ein Mensch vom Wissenserwerb ausgeschlossen. Und warum das alles, das habe ich am Ausgangspunkt des Abends versucht anzudeuten. Weil diese Wirtschaft mit einer universell gebildeten Menschheit gar nicht anfangen kann. Die macht den Wissenserwerb, nachdem sich dann Elite- und Masseberufe scheiden, weil man für deren Konkurrenz zugelassen wird. Die machen sich dann auf diesen verschiedenen Berufsfeldern dienstbar. Und Wissen ist für den Arbeiter, der am Band von Daimler-Benz verschlissen wird, nicht nötig. Der muss das, was ihm aufgetragen wird, ausdauernd mit Kraft ableisten. Und weil das so ist in einer kapitalistischen Fabrik, dass quasi die geistigen Potenzen eines Menschen ihm gegenüberstehen als Maschinerie, die ihm Handgriffe und Takt vorgibt, da steckt viel Ingenieurswissen und Naturwissenschaft drin. Weil diese Abtrennung in den kapitalistischen Fabriken durch die Maschinerie vollzogen ist, deswegen geht es überhaupt. Dass man einen VW bauen kann mit 2 Millionen armen Teufeln aus Anatolien. Die können nicht Analysis, die können nicht rechnen, die können nicht mal Deutsch. Aber sie können ausgebeutet werden.
Zur Erklärung dessen, warum nach 10 Jahren Schüler, die denn noch nicht mal lesen und schreiben können, und die Reiter schon leicht sind, gehört doch auch noch dazu, dass wenn es in der Schule mit den deutschen entsprechenden Verfahren wird, wie wurde es jetzt gesagt, also das wird schon seit Jahren einen Vergleich gemacht, und der was nicht weiß, wird schon schlecht gelohnt werden, wird von weiteren Wissenserwerben ausgeschlossen. Dann führt doch das dazu, dass die Kinder erstens das Interesse am Lernen verlieren. Die da schlecht anschreiben, wollen nicht lernen. Sie denken nicht, dass wir es ja eh nicht wollen. Sie hören halt jetzt über die Weise und über den Schreibmarsch schlechter abschneiden als andere. Sie passieren, sind also ein Blöd. Es wird halt von jedem Kinder halten, das ist der Blöd. Und noch weiter übernehmen sie auch. Wenn die also Kleinkinder noch sehr gerne von ihrem Kollegen haben, gewöhnen sie sich jetzt gerade irgendwann ab, wenn sie wissen oder nicht wissen. Zum Anlass genommen wird, das Kind der Note zu verpassen, entscheidet was über sein Leben, dann macht das Kind, was ich mir ausgewählt worden bin. Ich traue sich nicht mehr zu fragen, weil sie sagen, dass es schlecht wird, dann schaue ich alt aus. Dann denken die, da ist es völlig bescheuert.
Ja, hier vorne links ist eine Wortmeldung. Bitte.
Und was ganz anderes. Die anderen Wege gegen Wissen. Sag ich jetzt mal, linke, aufgeschlossene, bündige, ethisch gehörige, die eingeschlossen. Sind wir jetzt mit Kalten oder Erläutern des Systems oder Fehlentwicklungen? Oder ist es vielleicht doch noch ein bisschen anders, dass Erziehung und Kapitalismus doch nicht so intentional abläuft, wie das dargestellt hat?
Ich verstehe es. Die Frage war, ob wir alle, die wir hier sitzen, Mutanten des Systems sind oder Irrläufer, weil ja hier auch kritische Meinungen über die Erziehung geäußert worden sind. Ich fasse jetzt die Frage, ich spitze das mal zu, so auf, wenn ich dich da jetzt nicht richtig zusammenfasse, musst du intervenieren. Die Frage zugespitzt lautet, ist es nicht ein Widerspruch, einerseits zu sagen, die Erziehung folgt einer Intention, will Menschen auf Zwecke und Verhaltensweisen festlegen, für diese Gesellschaft und die Konkurrenz. Aber andererseits gibt es doch jede Menge Exemplare, hier sind welche versammelt, die Kritik daran üben. Da sind doch die Menschen wohl so frei, sich der gewollten Determination der Erziehung zu entziehen. Ist das etwa so der Kern der Frage?
Ganz deutlich zu zweit. Also ich verteile mich der Reden,
ja.
Entziehen auch nicht, aber
ja.
Nicht Möglichkeiten und vielleicht so bescheidenste Räume verloren. Ja. Ich bin nicht so eine zugespitzte Alternative, wie Sie jetzt formuliert haben. Das sehen Sie ganz zweit. Ich will, dass es vorsichtig werden kann.
Ja, weniger Angriffsfläche soll es geben. Ja, habe ich verstanden. Ich will die Angriffsfläche auch gerne vergrößern. Ich möchte nur zu dem Kern was sagen. Dass Erziehung diesem von mir heute Abend skizzierten Prinzip folgt, ist ein Satz, zu dem ich stehe. Die Erzieher, auch die Eltern, wollen Kinder für die Lebenstüchtigkeit in dieser Welt des Geschäfts, der Konkurrenz, der Politik erziehen, in der wir leben. Das ist so. Die andere Frage, die jetzt in deiner Anfrage damit verknüpft ist, das ist eine Einbildung oder eine Wunschvorstellung, die Erzieher mit ihrem Werk verbinden mögen, die aber völlig unzutreffend ist. Nämlich die Wunschvorstellung, Erziehung hätte quasi die Kraft der Determination. Das, was ich den jungen Leuten mitgebe, einimpfe, das wird unverrückbar zum Bestandteil ihres Charakters und Geistes. Und dagegen hätte sich ja dann widersprechen. Du willst ja sagen, alle die, die hier sitzen und ein Produkt der Erziehung sind, sind ja offenbar aus dieser Prägung, so es sie je gegeben hat, herausgekommen und üben Kritik. Das ist eine Unterstellung, die Erzieher über ihre eigene Erziehung bisweilen machen. Erziehung könnte so etwas wie den Menschen prägen. Das ist unzutreffend. Das kann Erziehung nicht. Warum? Weil alles, was ich dem Kind an moralischer Ansprache oder an Wissensvermittlung anbiete, ein Urteil ist, ob wahr oder falsch, das nur dann zum Besitzstand des jungen Menschen wird, wenn er es sich einleuchten lässt, wenn er es zu seinem Besitzstand macht. Insofern ist jeder, der eine Erziehung durchlaufen hat, und das ist jetzt gar kein Widerspruch, sehr imstande, Urteile, die er für verkehrt hält, zu verwerfen und stattdessen neue zu ergreifen. Das tun wir heute Abend, wenn wir diskutieren. Es ist vermutlich so, dass ich nicht jedem oder nicht mit jedem Argument jedermann hier überzeuge, aber alle Verfahren nach dieser Art mit gefallenen Argumenten. Man prüft sie, man vergleicht sie mit den bisher gepflegten Urteilen und wird vielleicht bei dem einen oder anderen sagen, stimmt, das neue Urteil ist besser als das alte. Manch einer wird umgekehrt verfahren und sagen, ich behalte lieber mein altes Urteil. Aber wie auch immer das Ergebnis ausfällt, da ist der Besitzstand an Urteilen die eigene geistige Tat und nicht das von außen per Prägung aufgepfropfte. So etwas gibt es gar nicht, auch wenn dieses Ideal der Manipulation unter Erziehern grassiert. Insofern muss ich mich jetzt gar nicht wie ein Sonderling fühlen, dass ich die Erziehung kritisiere, obwohl ich sie durchlaufen habe. Das, wogegen ich da angeblich verstoße, ist der Erziehung überhaupt nicht als Wirkungsmacht immanent. Das kann sie nicht, Leute festlegen. Bedenken geben, ja, bei deiner Überlegung, der nicht bloß auf deine Urteile passt, sondern der eine Denkungsart betrifft, die in dieser Gesellschaft üblich ist. Es ist üblich, dass man über die unterschiedlichen Bildungsergebnisse, die die Schule an den Menschen hervorbringt, so urteilt, dass man sagt, naja, das kommt eben daher, dass die Menschen von unterschiedlicher Begabung sind. Ja? Natürlich können nicht alle gleich viel Wissen erwerben. Da gibt es manche, die erwerben eben weniger, eben weil sie weniger Talent haben. Das ist eine Weise, und so denken auch Lehrer über ihre Bemühungen, das ist eine Weise, wie das von mir vorhin skizzierte Bemühen der Schule, Wissensunterschiede herzustellen, zu erzeugen an den Menschen, so gedeutet wird, dass in Wirklichkeit nur ein an den Menschen vorhandener Naturunterschied hinsichtlich der Begabung herausgearbeitet wird. Die Schulhierarchie, die Hierarchie der Bildungsabschlüsse gilt solchen Menschen als Abbild natürlicher Begabungsunterschiede. Und von dieser Art ist auch dein Argument, und deswegen möchte ich dich noch auf den theoretischen Fehler solcher Argumentation hinweisen. Eine solche Denkfigur bewegt sich in einem Zirkel. Wenn ich sage, dieser Mensch hat die Analysis begriffen, das kommt von seiner Begabung, dann wäre die nächste Frage, woher weißt du denn das, dass das von seiner Begabung kommt? Dann ist deine Antwort, das sieht man doch daran, dass er die Analysis begriffen hat, im Unterschied zu anderen. Dieses Argument ist ein Zirkel. Denn das Wissen um die Analysis wird zurückgeführt auf eine natürliche Potenz im Menschen, die man Begabung nennt. Und die Potenz selber, diese Begabung, wird durch nichts anderes bewiesen als das Phänomen, dessen Ursache es sein sollte, durch das Wissen um die Analysis. Anders gesagt, hier wird ein und dieselbe Sache, ein Mensch weiß etwas, Analysis, ein und dieselbe Sache wird unter zwei Namen vorgeführt, einmal als Wissen, dann als Begabung. Und die Begabung hat überhaupt keinen anderen Existenzbeweis, als in dem vorhandenen Wissen, das sie begründen sollte. Um vielleicht einmal die wissenschaftliche Entgegensetzung zu präsentieren. Wenn jemand ernstlich der Auffassung wäre oder vermuten würde, dieses unterschiedliche Wissen kommt von unterschiedlicher Begabung, dann hätte er im nächsten Akt die Begabung selber als einen von diesem Wissensstand des Menschen getrennten Gegenstand unfest zu machen, zu benennen, unter dem Mikroskop zu zeigen, im Gen irgendwo zu verorten. Erst dann, wenn ich den als getrennten Gegenstand vor mir hätte, wäre von dem überhaupt zu entscheiden, ist der in der Lage, eine solche Wirkung zu produzieren, dass sich unterschiedliches Wissen daraus ergibt. Es gibt nicht einmal den Ansatz einer Mühe in dieser Wissenschaft, so etwas zu tun, weil die rechtfertigende Absicht das Ziel des Arguments ist. Man will die Unterschiede, die man an den Leuten macht, weil man sie so haben will für den Arbeitsmarkt, in dem wir uns bewegen. Man will die rechtfertigen als Naturunterschiede an den Menschen selbst, sodass man sich nicht den Vorwurf zuzieht, hätte sie da vergewaltigt, sondern man hat im Prinzip nur nachvollzogen, was die Natur ihnen in die Wiege gelegt hat. Noch ein ganz banales Argument für ein solches Nachdenken. Die Architektur spricht schon gegen das Argument. Wenn man schon meint, es liegt gewissermaßen in der natürlichen Potenz der Begabung eines jeweiligen Jahrgangs, was daraus wird, wie viel hinterher gute Mathematiker, gute Sprachwissenschaftler sind. Wenn man das meint, dass das vom jeweiligen Naturequipment einer Generation abhängt, was da an Bildungsergebnissen herauskommt, dann könnte man doch nicht ein für alle Mal immer schon in der Architektur des Schulwesens diese drei großen Schubkästen mit ihren festen Quanta einrichten. da die Volksschule, da Realschule, da das Abitur, da die Uni. Das ist schon von der Architektur her darauf festgelegt, dass das Gros in der Volksschule stecken bleibt. Da wird nicht geguckt, hat sich vielleicht die Begabung mit diesem Jahrgang ganz umgekehrt, sodass man die Gebäude einreißen, neu bauen muss. Man ist darauf eingestellt, weil man die Erzeugung dieser Wissensunterschiede bezweckt. Ja, bitte. Hierarchie des Oben und unten der Kernbestand dieser Wirtschaftsweise ist. Es ist eine große Lüge, auch der Merkel-Regierung zu sagen, das, was man gegen Arbeitslosigkeit, das, was man gegen soziale Verwahrlosung und so weiter tun kann, ist Bildung, Bildung, Bildung. Die Lüge, die in dem Satz steht, ist, Bildung sei das Kriterium eines Erfolgs. Das stimmt nicht. Bildung ist ein Mittel, um in der Konkurrenz um Erfolg andere weniger Wissen zu Verlierern zu machen. Aber das Nebeneinander von Siegern und Verlierern ändert sich nicht dadurch, dass sich an der Verteilung, wer wird Sieger, wer wird Verlierer, etwas ändere. Da mag der eine von den Verlierern zu den Siegern herüberrutschen. Aber nur dadurch, dass andere Verlierer werden. Wenn es hier eine Wortmeldung gibt, meldet euch einfach und sprecht frei drauf los. Wir haben ja keine Regie.
Ich habe mich schon längere Zeit gemeldet. Ich habe jetzt sehr lange zugehört. Zum Teil ist es ziemlich, also ich würde sagen, trotzdem hier eine sehr lange, sehr subjektive Fassung mit uns geteilt, sage ich mal. Zum Beispiel dass jeder Mensch wissen will, dass jeder Mensch wirklich das Bestreben hat, wissen zu wollen und dass die Leute, die irgendwo oben sitzen, das hier zugänglich machen und sich das Bestreben treffen. Aber meine Frage ist, die sich mir wirklich stellt, was möchtest du mit deinem Vater? Was wünschst du dir? Wir sind alles Menschen, die schon gewissermaßen kritisch sind. Ich nehme an, die meisten hier haben Abitur. Ich weiß nicht. Kann sein, ja. Aber was ich meine ist, wieso erzählst du diese Dinge Leuten, sind, die tatsächlich in nach dem Feierabend hierher kommen, sich hier hinsetzen und sich so einen Vortrag anhören. Wieso erzählst du uns das? Was wünschst du dir, was wir jetzt mit diesem Wissen anfangen?
Der Wunsch hat zwei Abteilungen. Erstens wäre der Wunsch, dass man an der Kritik der Erziehung sieht und abliest, wie schlecht und kritikabel das System ist, für das erzogen wird. Und der zweite Wunsch wäre der, dass diese Urteile weiterverbreitet werden. Denn wenn in meiner Kritik, die ich habe an diesem System, schon in der Lage wäre, eine Änderung herbeizuführen, hätte ich das ja längst gemacht.
Aber wieso gehst du denn da nicht zu den Leuten, die das noch nicht wissen? Wieso gehst du da nicht in die Kindergärten? Wieso gehst du da nicht in die Schulen? Wieso setzt du dich hier vor fertige, gebildete Menschen, die das alles im Prinzip schon wissen? Ich bin 21 und ich habe jetzt nichts Neues auf meinem Vortrag entdecken können. Ich bin genauso schlau wie vor.
Dann bist du ein Ausnahmeexemplar, weil aus den Beiträgen, die bislang gekommen sind, habe ich nicht Zuspruch, sondern Widerspruch erfahren. Und das ist auch in Ordnung für eine Diskussion. Ich weiß, dass andere Menschen über denselben Stoff, nicht nur die Erziehung, sondern auch die Welt der Konkurrenz für die erzogen wird, ganz andere Urteile heben als ich. In der Regel bejahende, die meinen, ja, das sind die Lebensumstände, in denen wir uns versuchen zu bewähren und durchzuschlagen. Und es geht auch, und das ist auch in Ordnung. Mit solchen Urteilen habe ich mich heute Abend angelegt.
Ich sage ja nicht, dass ich zuspreche. Ich habe sehr viele Punkte gefunden, deswegen habe ich gesagt, subjektiv, die ich überhaupt gar nicht bejahen will. Aber grundsätzlich ist halt meine Frage, warum hast du mir jetzt immer noch keine Antwort gegeben? Was ist der Grund, warum du das jetzt alles so ausformuliert hast?
Ja, das habe ich ja jetzt gerade beantwortet, aber dein Nachsatz stürzt mich jetzt in Verwirrung, weil du sagst, du hast alles vorher ganz genauso gesehen, wie ich es sage, bist aber in sehr vielen Punkten gar nicht einverstanden. Das bestärkt mich doch eigentlich mehr in der Voraussetzung, dass es einen Dissens gibt und wir uns in vieler Hinsicht nicht einig sind und dass es sich lohnt, darüber zu streiten und zu diskutieren.
Ja, wie gesagt, ich bin mir nicht einig mit dir darüber, warum du das Menschen sagst, die im Prinzip schon dieses Grundwissen haben und diesen Willen zur Veränderung haben, warum du das diesen Leuten nochmal erzählst und nicht meinetwegen nicht an die Hauptwaffen stellst oder Menschen.
Täuscht mich auch, was unsere Auswahl angeht. Wir verteilen auch Flugblätter, die zu dieser Veranstaltung einladen, an Schulen oder an Hauptbahnhof. Da haben wir gar keine spezielle Klientel im Kopf. Wir sind gar nicht der Auffassung, nur Abiturienten. Ich weiß sowieso nicht, ob das ein Vorzug sein soll. Denn das, was man in der Schule bis zum Abi lernt, war ein Bestandteil der Kritik, die ich heute Abend vorgetragen habe. Ich meine, du kannst doch nicht diese Voraussetzung aufrechterhalten, dass du sagst, ein Mensch, der erwachsen ist, teilt die Urteile, die ich als Kritik an der Erziehung vorgetragen habe, und gleichzeitig über dich sagen, das allermeiste von diesen Urteilen, die du jetzt von mir gehört hast, hältst du für subjektiv und teilst du auch nicht. Da merkt man doch, dass die Voraussetzung, die du mir da entgegenhältst, gar nicht zutreffen kann. Wer nur alt genug ist, denkt, wie ich auch.
Bitte? Man kann man doch erklären, wie unzureichend die Menschen durch die Welt sind. Also ich, wie wenig man sagen kann, pauschal, das ist so, das ist so, das ist so, das ist so, das ist so sein. Und ich hatte halt eben grundsätzlich so ein bisschen dieser Fingerzeig gestört. Das ständig wirklich nur die anderen, deswegen habe ich auch nicht gelenkt und gefragt, was ist hier eigentlich. Ich habe es in Ordnung, das ist ein Problem.
Ja, bitte.
Ich möchte nur ein Nachsatz machen.
Ja.
Ich bin verstanden. Ich würde
mir aber auch keinen Haar anlegen. Ich kann mir wieder schon sehen.
Ja.
Gibt es offenbar, wenn ich mich hier im Saal umschaue. Ja, es gibt unerwünschte Ergebnisse.
Nochmal zu dieser Frage, die ich jetzt mal erzählen soll. Ich finde, der Fehler, den du machst, ist, dass du die Tatsache, dass das, was in der Bildung den Leuten vermittelt wird, nicht jedem einleuchtet. Das ist ja so, dazu ist ja auch gesagt worden, das Ideal der Bildung ist vielleicht, dass determinierte Leute rauskommen, dass man also schon vorher weiß, wenn man sie richtig anpackt, dann vertreten sie das hinterher auch. Das ist eben das Ideal und das ist verkehrt, so verhält es sich. Meinetwegen kann man ja auch sagen, das sieht man daran, dass hier Leute sitzen, die sich zusammengefunden haben, die an der Bildung was auszusetzen haben. Aber das darf man nicht gegen eine Absicht, die hinter der Bildung steht, halten. Ich habe das Gefühl, das hast du immer gesagt. Die Intentionalität leuchtet hier nicht ein von der Bildung, weil das funktioniert doch nicht bei jedem.
Vielleicht können wir jetzt auch für die nächste Frage das dann noch mal vorstellen.
Ja, bitte.
Und zwar, also ich habe mal eine Anekdote aus dem Deutschunterricht der 11. Klasse. Da ging es um Erziehung im Nationalsozialismus. Und ich meine, das ist schon Jahre her und irgendwann kam dann so der Übergang zur DDR. Und dann sagte der Deutschlehrer so, also in der DDR brauchen die Menschen nicht zu denken. Da hat der Staat für die Menschen gedacht. Jetzt so im Nachhinein fragt sich, was war eigentlich die erzieherische Intention dieses Lehrers und wie würdest du Schüler wärst, vielleicht in der Klasse sitzen würdest, wie würdest du darauf reagieren? Also ich weiß gar nicht, was würdest du darauf sagen?
Ich kann ja erstmal so im Saal rumfragen, was den anderen so einfällt, dann habe ich noch eine gewisse Bedenkzeit, um darüber auszudenken. Was würde denn ihr dazu sagen?
Ich würde vermutlich heute die DDR schlecht machen.
Das halte ich mal für einen guten Ansatz.
Ja. Die Menschen können ja
wird es ja auch, dass dieser Satz, diese Aussage einem ja irgendwie auch bekannt vorkommt. Also ich denke mal, diese Aussage wird für viele ja auch nichts Neues sein. Also deshalb habe ich das jetzt mal auch noch angesprochen. Also das passt ja im Prinzip zu dem, was irgendwie allgemein so die DDR und die Ossis und so weiter.
Naja, es ist halt ein Belegstück, was du jetzt als Anekdote präsentierst, an dem man sehen kann, die schulische Erziehung gibt nicht einfach Wissen an die Menschen weiter, sondern in diesem Fall gibt sie eine moralische, nationalistisch eingefärbte Botschaft an die Leute weiter, die ihnen sagen sollen, hier lebt ihr in einem guten Staat, die Leute in der DDR haben in einem schlechten gelebt. Das ist sofort als Absicht durchschaut. Aber noch zum Argument, mit dem es belegt wird, dass das so eine Absicht ist, hier Staat gut, dort Staat schlecht, macht sich auch an den Beweisstücken geltend, die zitiert werden. Zum Beispiel eben das, man sagt, hierzulande, bürgerlichen Rechtsstaat, da herrscht Freiheit. Es wird ein Ideal, ein hoher Titel genannt, der dieses System adelt. Da drüben, bei denen, da herrscht Kollektivismus. Nehmen wir das für einen Moment für bare Münze. Da muss man hören, zu diesem Ideal der Freiheit, hier. Dieselben, die das sagen, können den Spruch auch sagen, hier ist man eigentlich bloß ein Rädchen im Getriebe. Das können die nebeneinander sagen. Hier ist man ein Rädchen im Getriebe. Umgekehrt, die, die sagen, Kollektivismus ist böse, Freiheit ist gut, das spricht für unsere Lage. Das sind dieselben, die gleichzeitig sagen können, wir sind ein großes nationales wir sind stolz, Deutsche zu sein. Wir sind alle aus demselben Holz geschnitzt. Wir sind eine Schicksalsgemeinschaft. Da merkt man, Kollektivismus ist doch diesem System als Idee gar nicht widerwärtig und fremd. Es wird benutzt, um den anderen verblichenen Staat zu deklassieren, indem behauptet wird, das ist das böse Gegenbild von Freiheit. Und gleichzeitig wird Kollektivismus hierzulande in der Form des Nationalwir gepflegt. Ein drittes Beispiel, um dir klarzumachen, wie widersprüchlich und verkehrt argumentiert wird, nur um ein anderes System schlecht aussehen zu lassen. Es wird gesagt, ja, die marktwirtschaftliche Freiheit, das ist doch das A und O, wie gewirtschaftet gehört. Planwirtschaft, so wie die es drüben gemacht haben, das ist ein Verbrechen und das scheitert und das geht schief. So wird gesagt. Könnte man viel darüber erzählen, mache ich aber jetzt nicht. Dieselben, die sagen, Planwirtschaft ist ein Übel, das gehört sich doch nicht. Marktwirtschaft und Freiheit, das ist es. Die bringen es fertig zu sagen, wir hier bei uns ziehen doch letztlich alle an einem Strang. Die Bäcker backen das Brot, die Lehrer bilden die Schüler aus, die Ärzte reparieren die Kranken und die Politiker sorgen dafür, dass für alles Geld da ist. Ein großes nationales Wir wird präsentiert, in dem eine Arbeitsteilung herrscht, wo einer dem anderen zuarbeitet, um das nationale Ganze zu Fügen zu bringen. Da merkt man, dieselben, die die Planwirtschaft verachten, als unmöglich durchführbaren Anschlag auf die Freiheit in der Marktwirtschaft, die finden Gefallen an der Idee der Planwirtschaft, wenn sie ihre Konkurrenzgesellschaft als Nation damit in ein rosiges Licht tauchen können. Da präsentieren sie sich plötzlich so, wie wenn alle am selben Strick ziehen, auf verschiedenen Positionen nützliche Beiträge für das Gesamte bringen. Ja, das ist eben verloren. Geboren aus der Absicht, das andere System schlecht aussehen zu lassen.
Und um das nochmal zu ergänzen, genau das, was dieser Lehrer, der DDR, vorschmeißt, sein eigenes Erziehungsideal. Er schreibt den vor, dass die Schüler die Gedanken des Lehrers eingefasst. Das Ideal der Erziehung hierzulande ist. Es wäre klasse, wenn man wirklich die eigenen Gedanken einpflanzen könnte. Deswegen wird ja dann eine Menge, wenn die Kinder etwas älter werden, werden sie aber eigenwillig. Sie verlieren sie das nicht mehr einfach, nur weil die Autorität besagt. Es wäre nämlich das Schöne, wenn sie es machen würden.
was Sie den anderen vorwerfen, gilt hier als Ideale. Das wäre klasse, wenn man die Leute so richtig manipulieren könnte, sodass sie auf Kurs sind. Aber jetzt werden die auch noch eigensinnig.
Ich habe noch Zeit für eine kurze Frage, und zwar.
Ich bin nicht der Veranstalter. Ist noch die Zeit? Ja, es ist noch die Zeit.
Ja, also Berufshierarchie in der Klassengesellschaft, da gibt es ja auch so einen Text von dem Professor Wüst, also das Resultat der Konkurrenz, die überhaupt fest ist, war einfach die Berufshierarchie der Klassengesellschaft. Also eins ist natürlich klar, hier gibt es in dieser Gesellschaft Funktionäre, die es eben speziell für diese Gesellschaftsordnung braucht. So, aber jetzt ist die Frage auch in einer, ich sage es mal, aus deiner und unserer Sicht der vernünftigen Gesellschaft, wird es auch Leute geben, die eben am OP-Tisch stehen und Herztransplantation durchführen und andere, die meinetwegen Post austragen. Und das ist, da hat man das dann auch eine Berufshierarchie. Das ist dann, ich würde sagen, also auch also in jeder Gesellschaft gibt es doch dann so eine Hierarchie der Tätigkeit, nur dass die Hierarchie hier eine Einkommenshierarchie ist. Natürlich ist es kein Naturgesetz, dass ein Arzt dass ein Kliniker einen weitaus niedrigeren Lebensstandard hat als ein Arzt. Aber trotzdem ja, ist man sich ja doch einig darüber, dass die Tätigkeit eines Chirurgen doch was Höheres ist, als dass der was. Ja, was, ich sag einfach mal, was Höheres macht, als was etwas Qualifizierteres macht, als ein Briefträger. Und insofern hat man dann in jeder Gesellschaft eine Berufshierarchie. Insofern verstehe ich die Kritik nicht, Berufshierarchie der Klassengesellschaft. Also ich verstehe es nur partiell, wenn es darum geht, wie die gesellschaftliche Funktionsträger, die halt dafür verantwortlich sind, dass die kleine Schleckerverkäuferin halt brav ihre Arbeit macht, wird. Weil der Chef kann runterschalten kann, aber eben dafür zuständig ist, dass die kleinen Kosten muss über 50 Stunden ihre Arbeit machen.
Und wenn das Herz mit der Post kommt,
ja, ich weiß nicht, ob der ganze Vorschlag ist, mein auch wenn mein Rat noch nicht richtig verstanden ist, die Klasse der Transport des Herzens erfordert ja keine so hohe Qualifikation wie die Tätigkeit des Einkleckers. Insofern ist damals der Transport der Briefe auf keinen Fall. Also, es muss halt LKW gesteuert werden und einen LKW-Führerschein zu machen, das ist jetzt nicht so schwierig wie ein bisschen
schwierig. Ich interpretiere das, was Sie gesagt haben, jetzt mal in meinem Sinne. Da könnte man das ja so verstehen. Wenn man einfach vom Standpunkt ausgeht, was sind notwendige Tätigkeiten in dieser Gesellschaft? Dann gehört das Briefe austragen, genauso wie das Operieren am Herzen dazu. Dann sind das alles für sich notwendige Arbeiten, die erledigt und aufgeteilt werden müssen. Und du hast doch schon selber gesagt, die Besonderheit hierzulande, weshalb man das dann auch Hierarchie nennt, ist doch, dass die Tätigkeiten in eine Lohnhierarchie gerückt werden. Das also eine vergleichsweise einfache Tätigkeit, für die man vielleicht nicht Medizin studiert haben muss, viel schlechter entlohnt wird. Und deswegen würde ich von dir jetzt gerne mal wissen, wenn du den Punkt ausklammern willst, wo ist das dann eigentlich noch eine Hierarchie? Das ist doch gar keine, sondern es ist eine Aufteilung von den Notwendigkeiten, die in der Gesellschaft eben so anfallen. Und dann marschiert doch der Transport des Herzens nicht weiter unten als die Verpflanzung, weil daran sieht man doch gerade, dass es weit braucht.
Ja, also ich sehe da schon noch eine Hierarchie. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es ja bei einer kommunistischen Gesellschaft, dass da jetzt ein Arzt schon auch gar nicht, oder dass meine Damen, Herr Gut, du teilst hier nur die Brötchen aus, während
Also, ich habe es verstanden. Deine Vorbehalte, die du jetzt noch hast, rühren meines Erachtens aus folgender Überlegung. Der Vorredner hat mir zutreffend geantwortet, in dieser Gesellschaft ist es so, dass der Mensch am OP-Tisch und der Briefträger in eine Hierarchie eingerückt sind, die sich auch darin geltend macht, dass der eine mit seinem Lohn ein komfortables Leben führen kann, der andere ein miserables. Insofern sind die im wirklichen Sinne auch quantitativ hierarchisch geordnet. Deine Überlegung in Bezug auf deine kommunistische Welt der Planwirtschaft nimmt die Hierarchie in Sachen Geld fort, meint aber, sie gebe in der Hinsicht bestehen, dass die eine Tätigkeit nur mit viel Wissen und Qualifikation, die andere mit geringerem erledigt wird. Dagegen ist jetzt zunächst ein Einwand gekommen, beide Tätigkeiten sind notwendig, sie sind verschiedene und beide sind notwendig. Insofern stehen sie in keinem hierarchischen Verhältnis. Dass du an sowas denkst, rührt jetzt daher, ist meine Auffassung, dass du meinst, die Fähigkeit, die Operateurstätigkeit zu erledigen, ist durch ein Studium, durch einen Wissenserwerb möglich gemacht, der den anderen, den Briefträgern, vorenthalten ist. Sodass den Briefträgern ein Leben lang versperrt bleibt, einmal eine Tätigkeit zu verrichten, die du als die anspruchsvollere, die angenehmere oder spannendere, da kann man auch Urteile der Neigung anführen, ja, wahrnimmst. Diese beiden Unterstellungen sind aus der hier vorgefundenen Gesellschaft hinübertransportiert in eine vernünftige, in der das nichts verloren hat. In einer vernünftigen Gesellschaft will man, dass alle Mitglieder der Gesellschaft über alles Wissen verfügen, damit sie über die Erledigung ihres gemeinsamen Anliegens, man will die Arbeit teilen, um die gewünschten Ergebnisse hervorzubringen, überhaupt urteilen können und kompetent sind. Da gibt es den im Kapitalismus organisierten Ausschluss von Wissen überhaupt nicht als Prinzip der Gesellschaft. Da sollen alle alles können und deswegen im Großen und Ganzen alle alles können. Und deswegen gilt zweitens auch nicht, was in deiner Unterstellung mitschwingt, dass es so etwas wie die lebenslange Bornierung auf eine Funktion gibt. Wo steht denn geschrieben, dass ein Mensch erstens von medizinischen Kenntnissen abgeschnitten wird und dass er zweitens für den Rest seines Lebens aufs Briefeaustragen festgenagelt wird? Das ist in dieser Welt der Konkurrenz so, weil ihm am Markt, am Arbeitsmarkt, keine Mittel zu Gebote stehen, diesem Schicksal zu entrinnen. Aber in einer Welt, wo das nur notwendige Funktionen zur Erledigung eines gemeinschaftlichen Zweckes sind, da hat doch unter ausgebildeten, kundigen Individuen die Festlegung auf einen Beruf nichts verloren. Da spielt die Neigung, man kann etwas anderes, weil man etwas anderes gelernt hat und man möchte etwas anderes, weil es eine Abwechslung ist, weil man in der Arbeit auch seinen Geist spielen lässt, weil man dort nicht verschlissen wird, weil nicht Lebenskraft und Lebenszeit aufgebraucht werden für die Produktion von Eigentum, sondern eingesetzt werden für einen gemeinschaftlichen Ertrag. Da hat das Argument der Neigung, dies möchte ich gerne auch einmal tun, sein Recht. Also beide Unterstellungen, die du da in deiner Überlegung machst, Ausschluss vom Wissen für bestimmte Funktionsträger und lebenslange Festlegung auf eine Funktion, sind nicht in Ordnung und aus dieser Gesellschaft, in der wir leben, adaptiert worden von dir, hinübergerettet in deinem Gedankenexperiment. Da gehören sie nicht hin.
Nochmal ganz kurz zu den verschiedenen Tätigkeiten, dass ich hatte nochmal einen kurzen E-Mail-Verkehr mit dem Professor Wüsten und der hat ja unter anderem auch also zurückgeschrieben, zitiert man dazu ungefähr den Satz, ja, also dass niemand freiwillig am Band arbeiten würde, davon gehe ich aus, das will ich hoffen. Ja, da stellt sich mir jetzt, also ich habe da jetzt nicht zurückgefragt, vielleicht kann ich ja die Frage mal an dich weitergeben.
Das ist dann kompliziert, ja.
Der jetzt Autos produziert, ich meine, die sollen ja produziert oder andere Verkehrsmittel, die braucht man ja. Ja, dann kommt ja eigentlich, ich meine, es braucht doch immer jetzt die Bandarbeit, die Arbeit am Band. Also, das ist nicht, insofern verstehe ich das nicht, wenn jetzt jemand sagt, ja, also, das, davon gehe ich aus, das will ich hoffen, dass das also keiner freiwillig machen würde. Und die Aussage.
Bitte, hier vorne gibt es eine Wortmeldung. Bitte? Schon fertig? Er zieht zurück.
Mein Name ist der Bandarbeiter. Manche Arbeitsmethoden, die hier eingeführt worden sind, weil die Probleme in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Leistung an den Leuten rausgeholt wurden, würde man noch in eine Gesellschaft, in der es darum geht, dass man sich ein angenehmes Leben macht, überhaupt nicht hinüber transportieren. Also man würde doch eine Arbeit gar nicht so organisieren, dass jemand den ganzen Tag an der Wand steht und nur mit einer blöden Bewegung macht. Man würde doch schauen, dass man die Arbeitsplätze alle so einrichtet, dass erstens möglichst viel von Maschinen gemacht wird und zweitens das, was man noch von Hand erledigen muss, erstens angenehm und zweitens abwechslungsreich
ist. Also, ich denke, man muss es so sehen, auch in einer rationellen Gesellschaft ist Arbeit, die vielleicht, man verpflichtet in der Neigung entsprechend der einzelnen Art. Und es wird auch Arbeiten geben, die der Neigung nicht entsprechen, die einfach Notwendigkeiten darstellen. Man einfach sagt, dieser Schweiz muss halt gemacht werden. Nur der Unterschied muss doch dann der, dass die Personen in einer vernünftigen Gesellschaft dann nicht darauf verpflichtet sind, ein Leben lang Schweißarbeit zu machen, sondern dann ist man sich sogar bewusst, es gibt Dinge, die keiner gern macht, die aber notwendig sind. Und dann wird man halt, dann ist man halt mal ein Vierteljahr oder eine Woche oder 18 Tage mit dem Mist beschäftigt und dann macht man wieder was der Neigung entspricht. Also jetzt das Ideal, dass in der kommunistischen Gesellschaft alles nur noch die Arbeit nur noch eine reine Freude ist, nicht zu machen.
Nee, aber den Einwand von dir nicht korrekt geben. Und zwar deswegen, er hat mir Fragen gestellt zur Bandarbeit. Und Bandarbeit, wie sie hierzulande abläuft, das ist ein typisches Produkt mit kapitalistischen Produktionszwecken. Insofern ist es eine fehlerhafte Vorstellung, wenn man sagt, das ist doch quasi eine Arbeit, die Hegel in der Natur des Autos produzieren können. Und es besteht ja doch auch, dass die Kinderfahrt gemacht werden. Muss sie nicht. Ich habe doch überhaupt nicht gesagt, dass jeder Arbeitgeber Freude Arbeit ist erledigen von Notwendigkeiten. Aber auch das kann man anders und angenehmer gestalten, als es hier so lange gemacht wird.
Der Schrecken vor der Bandarbeit, der aus deinem Beitrag herausklingt, scheint mir eher zu rühren von der kapitalistischen Art, wie diese Arbeit verrichtet wird. Schau mal, dass Maschinen Arbeit ersetzen und erleichtern, dass in immer kürzerer Zeit immer mehr Produkte herstellbar sind, am Band mit Hilfe von Robotern. Das kann doch, wenn man den kapitalistischen Zweck, zu dem die Menschen dann verschlissen werden, nur als Beitrag zur Produktivkraftsteigerung begrüßt werden. Das bedeutet nämlich, wenn in immer kürzerer Zeit immer mehr Güter des Bedarfs hergestellt werden, dann wird das Reich der freien Zeit, über das man verfügt, immer größer. Die Vorstellung also, 8 Stunden am Band immer denselben Handgriff, gehört in eine solche Welt gar nicht rein. Die Ausbeutung heute, die aufgrund dieser Produktivität läuft, die schafft es, in wenigen Lohnminuten am Tag das herzustellen, was man zur bloßen Lebensführung bräuchte. Ein Hinweis darauf, wo meine Beweiskraft liegt. Ganz viele Berufe und Anstrengungen in dieser Welt werden sowieso nicht darauf verwendet, materiellen Reichtum für die Versorgung dieser Gesellschaft herzustellen. sondern ganz viele Berufe und ganz viel Mühsal in dieser Welt kommt bloß wegen der Form des Reichtums, dass er in Geldform hergestellt werden muss, zustande. Alle die, die in den Abteilungen des Buchhaltungswesens, der Kontore, der Banken, des ganzen Finanzüberbaus tätig sind, das sind ungeheure Stunden an Arbeitskraft, die in einer Gesellschaft nur der Geldform des Reichtums wegen verausgabt werden. Alles das fällt weg, braucht man nicht. Was wirklich in einer Welt, in der die materiellen Erträge für die Versorgung der Produzenten her müssen, an Arbeit dann noch übrig bleibt, ist gemessen am Stand der heutigen Arbeitszeit und der Ausbeutung eine verschwindend kleine Größe. Insofern ist es ein Zerrbild, sich vorzustellen, 8 Stunden am Mantelbild und sowas in der Planwirtschaft noch machen. Da muss man nicht 8 Stunden am Bad stehen. Einfach weil in schnellerer Zeit und kürzerer Zeit die Versorgung hergestellt wird. Viel Mühsal fällt weg. Es braucht keine Soziologieprofessoren mehr, keine Pfaffen, keine Parlamentarier. Alles fällt weg. Das schafft Luft und Raum beim Lernen wie beim Arbeiten. Gibt es noch was zu diesem Thema oder im Umfeld?